Eine neue Ausgabe GT Talk, heute zum Thema Spieleausblick 2020. Ich begrüße euch und ich begrüße Martin. Grüß dich, Martin.
Hi, Michi.
Wir wollen heute ein bisschen über die Spiele sprechen, auf die wir uns im Jahr 2020 total freuen, die wir vielleicht Let's Playen werden, vielleicht auch einfach nur so vor uns hinspielen, jedenfalls große Vorfreude. Und es war schon ein bisschen schwer, dass wir uns da zurückhalten. Wir hatten alle schon viel mehr Spiele drauf und sind mal weggestrichen.
Ja, wir wollen natürlich nicht, dass das hier ausartet. Das wollt ihr auch nicht. Ihr wollt uns ja nicht stundenlang hier beim Labern zuhören. Seid froh, wenn das in 5 Minuten vorbei ist und wir was Vernünftiges machen könnt. Nee, wir haben einfach mal ein bisschen geschaut. Jeder, was kommt eigentlich dieses Jahr so raus? Manche Sachen hat man natürlich irgendwie schon im Blick, weil die irgendwie 1-2 Jahre angekündigt wurden. Manche kamen jetzt auch ein bisschen kurzfristiger dazu und haben es auch noch geschickterweise sogar etwas abgeglichen, dass wir nicht dann das Gleiche erzählen. Und jetzt haben wir wieder 10 Titel, glaube ich, oder?
Ja, also nicht ganz, du hast jetzt mehr, du hast 10, ich habe 7, aber egal. Wenn die Zeit, wenn wir zu schnell fertig werden, dann denke ich mir noch Spiele aus. Ich fange jetzt einfach mal an, weil ich glaube.
Ja, dann fange ich doch an, wenn ich mehr habe.
Naja, aber meins kommt schon im Februar, mein erstes. Wann kommt dein erstes? Meins,
ich habe die Daten nicht daneben geschrieben. Ich habe meine jetzt grob chronologisch sortiert, meine Titel. Am Ende habe ich die, die gar kein genaues Erscheinungsdatum haben, also auch tendenziell eher später im Jahr kommen. Ich fange mal mit dem ersten an. Ich glaube, das kommt relativ früh.
Ich glaube, du hast jetzt schon verkackt. Nee, halt, du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Ja, fang an.
Kommt noch
alles
vorher.
Richtig. Alles richtig. Ja.
Ich glaube, das kommt im Februar, glaube ich.
11. Februar soll das sein.
Oh, sobald schon. Ja. Da freue ich mich aber auch wirklich erstmal überhaupt und dass es so früh kommt.
Jetzt sag's
und
halt.
Und zwar ist das Thema, ist das Spiel Ori and the Will of the Wisps. Und wie freue ich mich darauf? Wie toll war das erste Ori-Spiel, was man überhaupt nicht hat so kommen sehen. Die Trailer sahen immer schon ganz cool aus, total spaßig, aber das Studio kannte man halt überhaupt nicht. Und dann kam so ein unfassbar guter Plattformer. Also ich spiele nicht so wahnsinnig viele Plattformer, deswegen bin ich vielleicht nicht der größte Experte auf dem Gebiet. Mhm. Aber so ab und zu kommt mir schon eins unter. Und so ein gutes wie Ori und wie heißt das nochmal? Das erste, The Blind Forest?
Ori and the Blind Forest, ja.
Mhm. Aber habe ich seit Jahren nicht gespielt. Also einmal grafisch, dann, was das Wichtigste beim Plattformen ist, das Gameplay war so tight, wie der Experte sagt. Ja. So tight. Das war der Wahnsinn. Das hat sich so gut gespielt. Mhm. Und das ganze Level-Design war sensationell. Und dann die Geschichte, auch so herzzerreißend schön. Wirklich Musik, einfach so ein Knaller, den die rausgehauen haben. Da, ein österreichisches Studio, ne?
Ja, Moon Studios heißen die. Ich versuche nur gerade mal rauszufinden, wann Ori and the Blind Forest erschienen ist. Genau, das so fühlt sich das nämlich auch an. 2015 ist das erste erschienen und Gott, die Wartezeit auf das zweite, ey. Das, sie haben ja erst dann noch keinen Release-Termin gesagt und dann wurde es mal einer angekündigt, dann wurde es verschoben und nochmal verschoben und nochmal verschoben. Aber jetzt muss es endlich mal soweit sein, am 11. Februar. Also da pflichte ich dir bei, da habe ich auch mega Bock drauf, das zu spielen. Also
ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, eben, wurde mehrfach verschoben, aber
möchte man auch bei so einer Art Spiel nicht meinen, ne? Dass das dann doch so aufwendig ist, aber offenbar haben die dann da so hohe Ansprüche an sich, dass sie da nochmal richtig Gas gegeben haben. Also das wird, glaube ich, gut. Und ich glaube, da ist das nicht auch also es gibt es ja für PC dann?
PC und Xbox gibt's.
Und auf Xbox ist es doch auch im Game Pass mit drin, oder nicht?
Das weiß ich nicht.
Ich guck mal ganz kurz nebenbei heimlich.
Also für PC und Xbox exklusiv halt, weil es von Microsoft gepublished wird. Auf der PlayStation könnt ihr leider nicht mitspielen, aber die meisten von euch haben ja mindestens einen PC und die Hardware-Anforderungen werden dann nicht so hoch sein, auch wenn es halt echt sensationell gut aussieht. Ich hatte ja auch ein Let's Play zugemacht und ich finde, im Video sieht es auch gut aus, aber das irgendwas geht da verloren. Ich kann es gar nicht sagen, auch obwohl das Video in Top-Qualität
halt
ist.
Einfach, die Tightness, die man halt fühlt, wenn man das spielt.
Richtig, ich spüre die Tightness. So fängt das Jahr gut an.
Das ist tatsächlich auch im Game Pass. Also wenn man den hat, dann kann man das auch sofort zum Release, kriegt man das quasi schon mit. Es fängt ja schon mal gut an, das Jahr. Auch mein erstes Spiel wird schon im Februar erscheinen, nämlich Persona 5 Scramble the Phantom Strikers. Und das ist was ganz Wildes. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich mich jemals auf so ein Spiel freuen kann. Es ist 2018 gewesen. Ich glaube, 2018 ist Persona 5 erschienen. Und ich habe diese Serie bisher halt nur mit der Kneifzange angefasst. Und dann dachte ich mir, wow, das sieht aber so cool aus, weil das so einen sehr stufenlosen oder flüssigen Übergang zwischen seinen Anime-Cutscenes und dem eigentlichen Gameplay hinkriegt. Und auch das Gameplay ja in so einer Cel-Shade-Anime-Optik ist. Das heißt, das wirkt alles wie aus einem Guss. die Zwischensequenzen, das Gameplay, die Menüs, ist alles ein so ein verrücktes Farbendings. Und das handelt ja von so einer Gruppe Kinder, die halt, oder Jugendlicher, die in Tokio zur Schule gehen und dann aber nachts zu so Superhelden werden. Also die kriegen dann so, können so Wesen beschwören, die Personas, und die verstärken dann ihre Fähigkeiten und damit jagen sie eben Schurken, also mehr oder weniger Leute, die andere unterdrücken und dann so gigantische, ja, so Traum- oder Albtraumfestungen aufbauen. Und es gibt quasi unsere Welt und es gibt diese Parallelwelt, in der die bösen Ichs, die die Leute steuern, alle Leute irgendwie versklaven. Schwieriger zu erklären, als es eigentlich ist. Im Endeffekt hast du eine Mischung aus so einer japanischen Soap, also so einer Highschool-Soap, wo du tagsüber halt zur Schule gehen musst und deine Hausaufgaben machen und irgendwie mit Freunden dich treffen oder halt irgendwie auch mit Mädchen daten, also so eine Lebenssimulation. Und nachts ist halt dieser ganze Superhelden-Teil, wenn dann immer die Phantom Thieves versuchen halt wieder einen der Schurken fertig zu machen. Und das war halt als Rollenspiel, es hat unendlich lang gedauert. Also du spielst ja, glaube ich, spielst so ein ganzes Schuljahr durch, also wirklich auch mit jeden Tag. Und dann gibt es halt, also
in Echtzeit wissen viele nicht.
Es ist nicht ganz Echtzeit, aber es dauert schon echt lang. Also du fängst halt im Frühling dann einfach an und dann gehst du halt da quasi jeden Wochentag zur Schule. Am Wochenende musst du halt nicht zur Schule, musst aber neben der Schule auch noch jobben und so. Und das ist ja also ein klassisches JRPG gewesen, was dann eben auch so ein bisschen, ja, will nicht sagen Pokémon-artig, weil das ist falsch, aber du sammelst schon auch diese Personas und verbindest die eben mit deinen Charakteren und stärkst die damit. Also es hat auch so einen Sammelaspekt in gewisser Weise. Und davon gibt es jetzt eine indirekte Fortsetzung, nämlich Persona 5 Scramble The Phantom Strikers. Und das mischt dieses Szenario und die Charaktere und die Spielwelt mit dem Gameplay von so einem Musou-Spiel, also diesem hier Dynasty Warriors, wo du halt so mit einem Schwertschlag gleich mal 300 Leute weghaust. Also es sind halt nicht mehr irgendwie taktische JRPG-Kämpfe, sondern jetzt haust du halt auf einen Schlag dann da hunderte so Gegner weg. Und im ersten Moment denkt man sich, das kann doch überhaupt nicht funktionieren, aber es ist halt so geil. Okay. Es sieht halt so überzogen bescheuert aus. Und das ist auch das Wichtige, warum ich auch so Bock drauf habe, ich habe immer noch einen Ohrwurm von dem Soundtrack von Persona 5 und in Persona 5 Scramble ist der Soundtrack halt wieder so ähnlich, also genau in diesem jazzigen, weiß nicht, wie der Stil genau genannt wird, aber großartig. Das kommt am 29. Oder erzähle ich jetzt Quatsch? Ne, am 20.02. erscheint das, also quasi 8 Tage nach Ori, für die PlayStation 4 und die Nintendo Switch, aber ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich auch dann der garantierte Release im Westen ist oder ob es dann erstmal nur in Japan kommt.
Auf jeden Fall wenigen Spiele und so noch die japanischen, die dann doch ab und zu im Westen noch mal ein ganzes Stück später kommen.
Ja, aber auch Persona 5 hat einen riesen Erfolg hierzulande gehabt und dem jetzt auch halt den Weg geebnet. Also ich bin sehr überzeugt davon. Und dann kommt ja auch noch mal Persona 5 The Royal dieses Jahr, was ja dann quasi noch mal so ein Remake irgendwie, wie sagt man? Also es ist noch mal so eine überarbeitete Version von Persona 5, wo dann eben nochmal neue Charaktere und Handlungsabschnitte drin sind. So eine Art
Definitive Edition.
Genau, das trifft es recht gut. Und da können alle das auch nochmal nachholen, die es bisher verpasst haben. So ein gutes Persona-Jahr.
Oh.
Gut, was hast du als nächstes?
Ich habe was Altes und was Neues, was gleichzeitig kommt. Und zwar Doom Eternal und Doom 64.
Ja.
Was halt eigentlich ja letztes Jahr schon kommen sollte, was dann verschoben wurde auf 2020.
Ja.
Ja, sehr, sehr cool halt. Also Doom Eternal, ich bin ja jetzt diese ganze Doom-Geschichte am Nachholen. Ich kau damit irgendwie euch auch ständig das Ohr ab, wenn ihr gerade nicht schnell genug weglauft, weil ich verstehe auch gar nicht, wo das herkommt. Das hat tatsächlich YouTube und der YouTube-Algorithmus irgendwann mit mir gemacht. Ich gucke gern so, weiß ich nicht, ich glaube Retro, so ein paar Retro-Kanäle auf YouTube. Mhm. Und irgendwie war da mal Doom. Und fand ich ganz cool. Da bin ich irgendwie so rein abgerutscht in so eine Szene, keine Ahnung, wo dann Leute halt die alten Doom-Spiele spielen, die alten Engine-Spiele und Mods und alles so ein Quark. Und es gibt da einfach echt richtig gute YouTuber, die tolle Videos machen, gucke ich mir sehr gerne an. Und dann habe ich irgendwann jetzt angefangen, das selber nachzuholen. Das angefangen mit dem ersten Doom. Dann die Bonus-Episoden, die dann später rauskamen aus Special Editions. Dann jetzt das Sigil, was der John Romero nach 25 Jahren noch dazu gemacht hat. Und bin da total gehypt. Denn ich habe das Doom 2016 nie gespielt. Das will ich jetzt eigentlich noch nachholen, bevor Doom Eternal kommt. Und ich finde, das Doom Eternal sieht halt affengeil aus. Ich
Hast bin du ja diesen überhaupt letzten kein... Trailer gesehen, mit dem, wie der das Schwert auf einmal hat? Das hat er halt auch noch ein Schwert. Also,
ja, ja. Das ist so geil. Ich finde, es ist so geil over the top. Ja. Ich finde das so geil, wie sie irgendwie aber das schaffen, so eine coole Welt, aber auch ganz klar, das ist halt so, das schreite ich halt an, dass es ein Videospiel ist, mit den ganzen, wie das Spiel funktioniert, wie die Einblendungen sind, wie alles, wie diese Gameplay-Mechanik, was ja manche solche Metal Gear Solid-Spielen auch nachgesagt wird, wie das dir halt die Gameplay-Mechanik, man, die Gameplay-Elemente so ins Gesicht schreit, in dem halt, wenn du so einen Finishing-Move machst, kriegst du halt Ammo wieder und wenn da kriegst du halt Lebenspunkte wieder und das funktioniert aber alles so unglaublich gut.
Es ist übrigens eins der wenigen Spiele, wo ich finde, dass das Kampfsystem dich ja zwingt, immer nach vorne zu gehen, also immer in die Offensive zu gehen. Und das ist eins der wenigen Spiele, wo das so brillant gut funktioniert. Weil in ganz vielen Spielen, wo das auch so ist, kommst du halt irgendwann an den Punkt, wo du einfach so weit runtergeschossen bist, dass du dich nicht mehr erholen kannst. Also du kriegst nicht mehr genug Leben zurück, wenn du jetzt in die Offensive gehst. Und bei Control ist es zum Beispiel voll oft so. Mhm. Und Doom macht das halt so, so richtig, dass man da immer vorwärts und noch ein und weg.
Da habe ich mir auch, dann auch Dokus gesehen, gibt es echt gute Dokus zu Doom 2016, wie smart das gemacht ist, weil es halt immer genauso ist. Zum Beispiel, wenn du halt wenig Munition hast und dann zwangsläufig mit irgendwie Nahkampf die finisht oder mit Nahkampfangriffen auch arbeitest, dann lassen die Munition fallen. Und wenn du was bestimmt anders machst, dann lassen sie Leben fallen. Und das passt immer genau zu deiner Spielweise, zu der du ein bisschen gezwungen wirst. Du wirst eben zu einer bestimmten Spielweise gezwungen, weil du wenig Leben hast oder wenig Munition oder wenig irgendwas anderes. Und dann aber diese Spielweise wird immer genau belohnt mit der Ressource, die dir gerade fehlt. Das ist so cool.
Ja, du kannst es ja im 9 wohl noch mal genauer. Also im 9 hast du dann, wenn die so taumeln, kannst du dir aussuchen, ob du sie jetzt mit einem Flammenwerfer abfackelst für, ich glaube, das ist Schild. Also eins ist für Schild, eins ist für Leben, eins ist für Munition. Ja. Dass du hast selber auch nochmal die Wahl, wie du sie jetzt flambierst.
So cool. Naja, also das ist halt immer Doom Eternal, was einfach sensationell gut aussieht. Und dann kommt halt Doom 64 jetzt für den PC erstmals raus. Mhm. Das gibt es zwar auch schon indirekt über Sourceports und so. Muss man tatsächlich mal schauen, wie gut der Source-Port sozusagen oder der Port von Doom 64 auf dem PC wird. Vielleicht spiele ich es tatsächlich auch noch vorher, weil ich eben gerade diese ganze Doom-Historie am Nachspielen bin mit Doom 1 und den
Aber FN erklär 2. doch mal für alle, die das jetzt nicht wissen, ist Doom 64 einfach nur Doom nochmal für den N64 oder ist das was anderes?
Das ist nämlich gerade der Witz. Doom 64 ist übrigens das einzige Doom, was nicht von id Software ist, sondern von Midway war das damals. Und das ist gar nicht erfolgreich gewesen. Und das war halt, kam eben auf Nintendo 64, wie der Name schon sagt, weil hier hieß dann einfach nur Doom 64. Und es wird von vielen vermutet, die jetzt so ein bisschen im Rückblick da sich das Spiel annehmen, warum das kommerziell nicht erfolgreich war, dass es vielleicht daran liegt, dass viele eben dachten, okay, das ist halt jetzt das Doom für das Nintendo 64. Liegt ja irgendwie nahe, also vom Namen ist es nicht so spannend. Dabei ist es ein komplett neues Spiel, nicht mal von id Software selber gewesen. Und in der Retrospektive wird es auch von vielen als ein ziemlich gutes Doom angesehen. Mhm. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist vom Gameplay, wie Doom 1 und 2, dieses schnelle Gameplay, eben nicht wie das Doom 3 ja so ein bisschen aus der Reihe so raussticht, weil es halt eigentlich eher so ein bisschen langsameres Spiel war, ein bisschen vom Gameplay auch eben nicht dieses schnelle immer Forward-Momentum, sondern ganz anders war. Und das Gameplay hat es beibehalten, aber es hat eine andere Grafik als Doom 1 und 2, eine recht eigene Grafik, sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und eher, das erinnert dann wieder doch an Doom 3, so ein bisschen so Horror-Atmosphäre. Die Atmosphäre ist wirklich sehr, sehr cool. Die Musik ist auch eine ganz besondere, auch ganz anders als Doom 1 und 2. Ist schon ein sehr, sehr eigenständiges Spiel, sehr, sehr cooles Spiel. Und wenn man sich eben nicht mit den ganzen Source-Ports und wie man solche Spiele auf dem PC zum Laufen bringt, damit beschäftigen möchte, gibt es dann halt gleichzeitig zum Release von Doom Eternal halt Doom 64.
Das ist da auch als so Pre-Order-Bonus auch mit dabei irgendwie, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, ja, habe ich auch Bock. Auch
ganz cool. Also und was für mich überraschend ist, wo ich jetzt angefangen hatte, die alten Dooms zu spielen, ich bin eigentlich echt kein großer Shooter-Freund. Ich mag so 90% der Shooter überhaupt nicht, die gefallen mir nicht. Und manchmal denke ich, okay, habe ich doch Bock drauf, spiele sie und habe dann doch keinen Spaß. Mhm. Und die alten Dooms, Doom 1 und Doom 2, sind, ich habe die jetzt letztes Jahr gespielt und dieses Jahr jetzt auch, mache noch so ein paar Episoden und Sondersachen, gehören zu den besten Spielen, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Die machen heute noch so unglaublich viel Spaß. Mhm. Also das Gameplay ist einfach auch wieder hier tight. Das ist ein, und das Level-Design ist eigentlich auch echt gut. Also der hat John Romero dieses Sigil gemacht, 25 Jahre danach. Und man merkt auch, das finde ich gerade in Doom 1 und auch in Doom 2, welche Level John Romero gemacht hat, weil der kann das halt richtig. Und ein paar andere...
Das ist, glaube ich, echt was so ein bisschen verloren gegangen ist, auch über den Fortschritt der Technologie, dass diese Handschrift im Level-Design, das hat man früher irgendwie eher noch erkannt. Und ich glaube, dass da früher auch mehr Hirnschmalz reinfließen musste, um eben mit so begrenzten Mitteln dann doch solche Effekte zu erzielen. Und ich glaube, das ist eben dadurch, dass heutzutage einem die ganzen SDKs, also die Unreal Engine oder sowas, einem ganz viel abnehmen davon, dass da viel verloren gegangen ist.
Liegt, glaube ich, aber auch daran, dass es auch inzwischen einfach riesige Teams sind, die oft an sowas arbeiten. Ja, während früher halt ganz am Anfang natürlich irgendwie so Autorenwerk, oft einzelne Personen, dann vielleicht ein, zwei Personen, aber auch gerade id Software, als sie Doom gemacht haben, das waren dann halt sechs Leute oder so, ne, die daran gebastelt haben. Und einer hat halt irgendwie nur die Grafik gemacht und einer war der Technikguru, der Carmack und so, einer Sound. Und Level Design haben irgendwie drei Leute gemacht halt. Und da kannst du schon das viel mehr auseinanderhalten. Auf jeden Fall, da freue ich mich richtig drauf. Sehr, sehr cool.
Ja, das nächste Spiel auf meiner Liste, ich trage es heute auch auf der Brust. Gears Tactics. Das erscheint am 28. April. Mhm. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil das ist auch schon wieder so ein Mix aus zwei Sachen, aber diesmal zwei Sachen, die ich super finde, nämlich Gears of War und XCOM 2. Es ist nämlich halt ein Taktik-Ableger. Also es ist wie XCOM, nur im Gears-Universum. Und es ist ein Prequel, also es erzählt mehr oder weniger die Geschichte des E-Days oder des Emergence Days, wo eben die Locusts das erste Mal auf Sarah da an die Oberfläche gekommen sind und dieser erste große Krieg dann war. In Gears 1 ist es ja so, da läuft das ja schon. Also man hat das quasi nur in Rückblenden in anderen Spielen mal kurz miterlebt, aber so ein ganzes Spiel in dem Setting gab es noch nicht. Und das Geile ist halt, es hat aber auf der anderen Seite eben diese Einheiten aus Gears of War, das heißt, hier logischerweise Gears, die halt mit diesen Lancer-Gewehren, mit der Kettensäge unten dran und Longshot und den ganzen Waffen, die man da halt kennt, gegen die Locust, mit den Einheiten, die man da halt kennt, mit Locust-Drohnen und Corpser und was weiß ich was alles. Nur aber, es sind halt jetzt XCOM-Taktikkämpfe in Runden, dass du eben Befehle gibst an dein Team und hast da Trefferwahrscheinlichkeiten. Also eigentlich Match made in Heaven, weil klar funktioniert das. Ich hatte ja beim neuen XCOM auch schon funktioniert. Und dann hast du auch noch so einen Management-Aspekt mit dabei, dass du natürlich die Menschen werden völlig überrumpelt und du musst halt jetzt erstmal das gebeutelte Militär erstmal wieder aufbauen. Das heißt, du befreist halt auch bestimmte Kämpfer, die dann bestimmte Fähigkeiten haben, wie man das aus den XCOM-Spielen eben auch kennt. Und wenn die halt kaputt sind, sind die halt kaputt. Also du musst halt auf deine Leute auch aufpassen, weil die halt, ist ein knappes Gut. Und man spielt den Vater von der Kate, also glaube ich zumindest, weil der auch Diaz heißt und schon ihr sehr, sehr ähnlich sieht. Und auch sonst sind es größtenteils neue Charaktere, aber es wird eben ein neues Kapitel in der Gears-Geschichte erzählen. Es kommt von Splash Damage, also nicht mehr von The Coalition, die sind ja gerade wahrscheinlich mit dem nächsten Gears schon wieder beschäftigt, sondern von Splash Damage, die zuletzt das Dirty Bomb gemacht haben, diesen Free-to-Play-Shooter, aber sonst auch Enemy Territory und so Kram. Also die kennen sich auch mit so blutigen Geschieße und sowas aus. Da bin ich sehr zuversichtlich. Und das kommt am 28.04. Das ist, glaube ich, das Spiel, auf das ich mich dieses Jahr am meisten freue. Was so underdoggig irgendwie ist. Das wirkt so wie, das haben die nur für mich gemacht. Die machen halt Millionen miese, aber ich kauf's. Vielleicht sogar in irgendeiner affigen Special Edition oder so.
Dann hat es gelohnt.
Ja, hat es schon rentiert. Gut.
Klingt aber cool.
Ja.
Ich hatte irgendwie das Gears-Universum nie so gerissen, gereizt.
Ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich könnte dir auch nicht so recht. Ich glaube, was mich so daran fasziniert, ist dieses, dass es so kein Schwarz-Weiß ist, sondern dass ja, also die Menschen eigentlich die Bösen sind, aber dann auch wieder nicht, aber dann auch wieder doch. Also es ist nicht so, dass es so ein, es wirkt halt wie ein realistischer Konflikt im Sinne von, dass verschiedene Parteien unterschiedliche Interessen haben und halt alles daran setzen, dass das gegen die andere Seite das nicht kriegen kann. Also es ist einfach ein cooles Worldbuilding. Da kommt in den Spielen wahrscheinlich nicht ganz so viel rüber und es gibt natürlich auch viel Sekundärliteratur, die man dazu lesen kann, wo das nochmal ein bisschen mehr ausgefeilt ist, aber das Gameplay ist halt immer schon so toll und ich mag dieses Universum. Ich weiß auch nicht warum. Irre.
Was hast du als nächstes? Was auch irre ist, womit keiner so richtig gerechnet hat, dass ein neues Half-Life-Spiel angekündigt wird und dann auch plötzlich schon fast um die Ecke steht, um der Ecke steht, und zwar Half-Life Alyx.
Ich finde es so komisch, ich will immer Leute packen und schütteln und sagen, Leute, ein neues Half-Life kommt! Und die so, ja und? Es ist nur VR und drehen sich weg so.
Ja gut,
ist das ist blöd.
Ja, ich hab den Trailer gesehen, der sieht ganz cool aus, aber wie ich jetzt selber gemerkt habe, ich habe jetzt über Weihnachten und Anfang des Jahres jetzt von Daniel das VR-Headset ausgeliehen. Und ich hatte es natürlich schon mal irgendwie im Büro ausprobiert und mal kurz so. Aber jetzt hatte ich mal wirklich Zeit, das länger auszuprobieren. Und wenn man da so ein bisschen mal mit rumspielt und ein bisschen Zeit dafür hat, merkt man eigentlich auch, wie cool das sein kann.
Ja.
Auch gerade, wie unterschiedlich gut die Spiele sind. So, manchmal hast du eine kleine VR-Experience voll der Knaller und ein ganzes Spiel ist irgendwie scheiße. Und auch bei sehr gleichartigen Spielen ist eins, nimmt dich total mit und macht total Spaß, anderes ist ziemlich mäh. Mhm. Und was man auch merkt ist, weil ich dann, wenn man sich irgendwie Trailer zum Spiel anguckt, wenn man überlegt, ob man das spielen möchte oder umgekehrt, wenn ich jetzt auch selber spiele und das aufnehme zum Beispiel, wie riesig der Unterschied ist zwischen dem der VR-Brille aufhaben und das Video danach sehen, ja, in der gleichen Szene. Ja. Das kann man auch gar nicht erklären für jemanden, der es nicht
erlebt hat. Das ist auch mein Argument, warum VR immer noch nicht so richtig den Durchbruch erreicht hat. Weil das alles nicht wirkt, wenn man sich das in einem flachen Video anschaut.
Das kann man auch, ich finde, das ist so ein Disconnect zwischen diesen beiden Erfahrungen, den man so schlecht rüberbringen kann. Selbst wenn ich dann das gleiche Video, was ich selber aufgenommen habe, mir anschaue, kann ich es in dem Augenblick auch schon nicht mehr nachvollziehen, was ich da vorhin erlebt habe.
Es wird ja vor allem jetzt noch schlimmer, weil es war bisher nur der Disconnect zwischen dem, was du visuell erlebst, aber dadurch, dass ja jetzt immer mehr haptische Kontrollen mit reinkommen, also jetzt auch mit der Valve Index, das lässt sich ja überhaupt nicht vermitteln auf dem Video, dass du wirklich mit deinen Händen da eine Pistole nachlädst oder irgendein Gerät zusammenschraubst und da wirklich halt auch das Gefühl hast, da wären irgendwie Widerstände und sowas drin. Also das
ist total, was ich ganz blöd abgefahren finde, ist, dass du nicht mal eben nur das Head-Tracking hast zum Beispiel, dass es halt einfach so cool ist, wenn du dich halt nach oben schaust und nach rechts schaust und nach links schaust, dann siehst du halt, was da ist und aus dem Augenwinkel manche Sachen eher siehst und solche Geschichten. Sondern was das Krasseste ist für Leute, die das noch nicht selber ausprobiert haben, finde ich, sind diese Größenverhältnisse und das Gefühl, in der Welt zu sein tatsächlich. Aber diese Größenverhältnisse ist das Abgefahrenste, weil das sieht auch manchmal natürlich auf dem Video irgendwas groß aus, aber wenn du die VR-Brille aufhast, und dann guckst du irgendwie so schräg rechts nach oben und dann hast du wirklich das Gefühl, da steht neben dir was, was irgendwie 30 Meter groß ist. Und dann im Video sieht das irgendwie genauso aus, aber das Gefühl kommt halt null rüber. Also es ist wirklich, VR, das ist, wenn das gut gemacht ist, das ist eine wirklich, wirklich coole Erfahrung. Man merkt immer noch, dass sie gerade in den letzten Jahren immer noch massiv dazulernen, wie viel besser in letzter Zeit die Spiele werden. Von sei es solchen Sachen wie Bewegungen, sei es halt, wie sie die Welt um dich rumbauen und einfach wie das Gameplay funktioniert, was überhaupt Spaß macht in einem VR-Spiel und was nicht. Und also da tut sich so wahnsinnig viel und ich glaube auch, dass Half-Life Alyx da eine Menge richtig machen wird, weil einfach...
Das muss jetzt aber auch ehrlich gesagt mal irgendwie so eine Initialzündung nochmal sein, weil ich weiß nicht, welcher Name noch daherkommen soll, um dieses Medium zu pushen. Also was wäre noch ein größerer Name als Half-Life, um da jetzt das Meisterstück abzuliefern? Weil wenn da jetzt niemand irgendwie hinterher sagt, das probiere ich mal aus, dann...
Ich glaube, immer noch, dass es eine Geldgeschichte ist. Und das glaube ich, wird eher von der Hardware-Seite kommen. Ich glaube, softwaremäßig kommt langsam genug interessante Sachen. Mhm. Und es gibt zwei Sachen bei der Hardware. Einmal der Preis, der immer noch relativ hoch ist. Und das zweite ist auch einfach die Zugänglichkeit. Und das habe ich selbst ich gemerkt, als Enthusiast sozusagen, der sich ja sehr für Videospiele interessiert und auch bereit ist, dafür Sachen in Kauf zu nehmen. Wie nervig das in meinem Wohnzimmer war, das alles aufzubauen. Und dann muss ich doch noch irgendwie das zur Seite schieben.
Welche hast du denn schon von Daniel ausgeliehen gehabt? Welches Gerät?
Die alte Oculus.
Ah, okay.
Und dann muss ich mir noch das aufbauen. Und dann muss ich ja noch rumfummeln und an dem PC doch so und so viel Ports freimachen. Und es ist wirklich viel Setup-Time. Und selbst jetzt habe ich manchmal noch, ist es auch nicht praktikabel zu sagen, ja, ich spiele jetzt mal 20 Minuten weiter oder 30 Minuten. Weil dann muss ich doch erst hier die VR-Brille anstecken, dann muss ich hier was zur Seite schieben, muss ich hier einen Helm aufsetzen und so weiter. Das ist halt immer so viel
Aufwand. Man muss sich schon drauf einlassen, so richtig.
Genau, und das ist irgendwie immer so eine Hemmschwelle, kurz mal was zu spielen oder wo reinzuschauen. Und da gibt es einfach jetzt hier mit der neuen Oculus Quest zum Beispiel, die komplett kabellos ist und all solchen Sachen und auch dieses dieses von innen nach außen Tracking, dass du eben nicht mehr irgendwie mehrere Sensoren im Zimmer brauchst, sondern dass die der Helm oder die Brille selber halt die Kameras hat und darüber das trackt. Also du brauchst gar keine äußeren Sensoren mehr und so weiter. Also es wird einfach zugänglicher und günstiger. Und ich glaube, da kommt irgendwann der Punkt, wo das halt, wo das zugänglicher wird auch für die Massen und dann auch mehr in die Breite geht. Weil eine Sache noch, das, was ich auch merke, ist, dass ich glaube, dass das wirklich so gut und so viel Potenzial, dass es sich in einem gewissen Rahmen durchsetzen wird. Im Gegensatz zu solchen Sachen wie 3D, wo ich solche nie so überzeugt war, es irgendwie immer zu viel Hassle war, zu viel Stress für nicht wirklich spürbaren Mehrwert. Das war so, naja, ganz nett und irgendwie nervt es aber auch und so viel toll ist das nicht. Und während aber VR was eine ganz eigene Erfahrung ist. Und ich glaube, mal gucken. Das, ich glaube, dass wir dann
in den nächsten Jahren da einiges sehen VR-Erklären gar nicht erklärt, was Half-Life Alyx eigentlich ist. Es ist ein Prequel zu Half-Life 2. Also Spiel zwischen Half-Life 1 und Half-Life 2.
Achso, ich wollte gerade jetzt Technik was sagen. Ah, ja,
genau. Und man steuert eben Alyx Vance oder ist verkörpert dann Alyx Vance, also die Begleiterin von Gordon Freeman in Half-Life 2, die dann wahrscheinlich, so wie es die ersten Trailer aussehen lassen, in City 17 da diesen Widerstand mit aufbaut und den Erstkontakt mit den Combine dann da erlebt.
Das sieht auch so cool aus, wie dieser Erstkontakt da abläuft, wenn die da kommen.
Das sieht alles so geil aus. Allein diese Szene, wenn dann von beiden Seiten Soldaten da reinstürmen, dann läuft man da irgendwie an so ein Regal hin und in dem Regal liegt irgendwie so eine komische selbstgebaute Pistole und dann fummelt man da irgendwie noch so eine Shotgun-Shell irgendwie rein und muss das dann so durchladen, um dann halt in letzter Sekunde noch den angreifenden Soldaten umzunieten. Also ich bin so gespannt, was Valve sich da alles ausgedacht hat, weil die haben ja, also große Teile des Unternehmens haben ja abgesehen von Geld verbrennen in den Jahren seit dem letzten Half-Life nicht so viel gemacht. Also,
ja, als Team, deswegen können die ganzen Tag Geld verbrennen.
Aber da war halt so viel Hirnschmalz, der in VR-Entwicklung gegangen ist, mit ihren ganzen Projekten, mit The Lab und mit allem, was sie noch gemacht haben. Sie haben ja dann viel Kollaborationen auch gemacht, haben mit den Leuten von Boneworks auch zusammengearbeitet. Also da muss einfach so viel kreative Power, die jetzt irgendwie raus muss und das will ich erleben. Voll Bock drauf.
Und dann nochmal auf diese Diskrepanz hinweisen. Das sieht im Trailer schon so cool aus. Und wie gesagt, wenn man einmal selber den Unterschied gesehen hat zwischen wie ein Video aussieht und wie sich das anfühlt, wenn man das wirklich erfährt in VR. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt darauf.
Das wird cool.
Ich glaube auch.
Gut, mein nächstes Spiel habe ich aufgeschrieben, weil es eine Serie ist, die ich bisher die ganze Zeit schmählich vernachlässigt habe. Jetzt will ich aber endlich mal den Sprung wagen. Wasteland 3, das erscheint am 19. Mai, sind ja jetzt neuerdings unter Microsoft-Besitz, die lieben Herrschaften von InXile. Und das ist eben der dritte Teil dieser Endzeit-Rollenspielreihe von Brian Fargo. Und das soll diesmal jetzt endlich das Wasteland werden, was er wahrscheinlich schon immer machen wollte, weil nämlich endlich mal Knete da ist, um das auch gescheit zu machen. Also Wasteland 2, was mich daran ab... Das Szenario ist total cool. Das ist ja im Großen und Ganzen das Vorbild der Fallout-Reihe. Es gab das erste Wasteland ja schon weit vor den Fallout-Spielen.
In den 80ern,
Wasteland 2 kam dann eben, das wäre eigentlich genauso mein Ding gewesen, was mich abgeschreckt hat, ist, dass es so viel einfach trockener Text ist. Und der auch wohl nicht so super gut geschrieben ist. Also schon hat so seine Momente, aber es ist halt nicht dieser Geniestreich. Und in dem neuen ist die Besonderheit jetzt wohl, dass eben sehr, sehr viel mehr Text einfach vertont ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich komplett vertont ist, aber halt alles, was ich bisher gesehen habe, zeigt schon, dass da deutlich mehr Dialoge einfach sind. Es sieht technisch natürlich viel besser aus. Man hat so ein Fahrzeug auch. Und was ich auch sehr interessant finde, weil es in so Endzeitspielen jetzt nicht so oft vorkommt, ist, dass es alles so winterlich ist. Das gefällt mir auch sehr, sehr toll. Wie gesagt, erscheint am 19. Mai Wasteland 3 für PC und Xbox.
Das hat so ein Urgestein, wie man gern sagt, der Brian Fargo.
Den habe ich letztes Jahr habe ich den getroffen. Der war bei uns im Stream und hat eben auch Wasteland 3 dabei gehabt. Ein sehr, sehr netter Kerl. Also dafür, dass der sich nicht mit so Dödeln wie uns abgeben müsste. Echt, war sehr, sehr nett.
Mich wundert so ein bisschen, dass sie sich doch den Namen ans Bein binden. Wasteland. Ich. Ja, also, weil eben das erste Wasteland, wie du richtig gesagt hast, einer der Vorbilder, der Vorläufer von Fallout, wo die sich dann orientiert haben, sollte es nicht auch sogar ein Fallout-Spiel werden ursprünglich, umgekehrt ein Wasteland-Spiel. und die haben die Lizenz nicht gekriegt.
Kann sein, ja.
Auf jeden Fall ist das ein sehr altes Spiel. Dann gab es eben Wasteland 2. Das war halt ein Crowdfunding-Ding, was vor ein paar Jahren kam.
Ja.
Und jetzt kommt halt Wasteland 3. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die Community oder die Anhängerschaft von den Wasteland-Spielen ist nicht so gigantisch groß, auch wenn das bei vielen gerade älteren Spielern einen Namen hat und man das zumindest kennt. Und selbst ich, der so ein bisschen Vorgeschichte kennt, finde ich so spontan ein bisschen abschreckend, so ein Teil 3 zu spielen.
Mhm.
So, ist jetzt, ich bin jetzt eh nicht so heiß drauf, aber ich merke schon ein bisschen, ich denke, oh, Wasteland 3, dass so spontan so ein Unwille da ist oder so ein denkst du, ein dritter Teil.
Ja, es hat ja wohl schon direkte Bezüge zum zweiten. Also es geht ja wohl, glaube ich, auch um die Einheit, die im zweiten Teil.
Ja, ja, das passiert schon, aber ich glaube, es wundert mich halt so ein bisschen. Weil ich glaube, umgekehrt könntest du viele von den alten Leuten mitnehmen, wenn du sagst, hier, der Brian Fargo macht das und das ist vielleicht ein spiritueller Nachfolger zu Wasteland und die gleichen Ideen und der gleiche Geist steckt da drin. Aber wir erzählen eine neue Geschichte, um halt irgendwo jetzt neu anzufangen. Ich finde es nicht, also für mich persönlich macht das keinen großen Unterschied, aber mich wundert es ein bisschen. Ich glaube, dass das schwierig sein könnte. Das wird auch eh jetzt, glaube ich, kein großer kommerzieller Erfolg. Da braucht man es auch nicht von ausgehen.
Glaube ich auch nicht. Bin aber auch echt gespannt, was die als nächstes machen. Weil jetzt, also das hatten sie ja angefangen, bevor sie von Microsoft übernommen wurden. Und jetzt müsste halt eigentlich das große Rollenspielstudio auch mal das richtig große für die nächste Xbox-Rollenspiel
ja, wahrscheinlich das.
Abliefern.
Und das wird halt, glaube ich, eben gerade jetzt, wenn sie von Microsoft übernommen wurden, eben nicht Wasteland 4 sein.
Ja, das glaube ich auch nicht.
Aus diesen Gründen eben. Ja, deswegen habe ich jetzt nicht dran gedacht. Die wurden ja erst übernommen, als Wasteland 3 schon in der Entwicklung war. Dann ist natürlich das
Brian Fargo hatte ja damals auch gesagt, dass das letzte Spiel, das er machen will, aber jetzt doch nicht. Also jetzt macht er wohl doch erstmal weiter.
Hoffentlich macht Tarantino das auch irgendwann so, dass er nicht nach seinem 10. Film aufhört, der Spinner.
Gut, was hast du als nächstes?
Ich mach was anderes mit einer 3 im Namen. Da habe ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich das früher nie gespielt habe. Und ich weiß gar nicht, warum ich es nicht gespielt habe. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn es zeitlich passt, dass ich das dieses Jahr nachhole. Und zwar das Remake von Resident Evil 3.
Yes.
Ich habe das dritte nie gespielt. Das war das mit dem Nemesis. Ne?
Ja.
Das hieß auch Resident Evil, ich weiß nicht, ob es Resident Evil 3 Nemesis hieß oder Resident
das
Evil.
Das ist eine ganz
Nemesis.
Interessante Geschichte. Das sollte ja ursprünglich. Resident Evil 2 war damals ein riesiger Erfolg für Capcom.
War ja auch der Wahnsinn.
Dann hatten sie diverse Versuche unternommen, um eben eine Fortsetzung aus dem Boden zu stampfen mit unterschiedlichen Teams, die da so vor sich hingearbeitet haben. Und das, was eigentlich Resident Evil 3 hätte werden sollen, ist aber dann aus diversen Absprache- und Plattformgründen, was dann schon darum ging, wie sieht die nächste Konsolengeneration aus, wann kommt die, und das kam nicht aus dem Quark. Und Capcom brauchte halt jetzt doch bald mal ein neues Resident Evil und hat dann deshalb einem Team, das eigentlich so eine Art Spin-off gemacht hat, was gar nicht so ein richtiger Hauptteil hätte werden sollen, dann gesagt, okay, wir bohren das auf, wir machen es noch ein bisschen größer, ihr kriegt noch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Geld. Und dann macht ihr jetzt Resident Evil Nemesis. Und dann haben sie kurz vor knapp noch gesagt, das ist jetzt auch Resident Evil 3 Nemesis. Also es war nicht von Anfang an als das richtige Resident Evil 3 damals gedacht.
Und so, deswegen, ich habe noch gemerkt, gewusst, dass da irgendwie das so ein bisschen komisch war damals.
Und die Geschichte wiederholt sich halt jetzt wieder, weil natürlich jetzt Resident Evil 2, das Remake, ein gigantischer Erfolg für Capcom gewesen ist. Und jetzt ist halt auch innerhalb kürzester Zeit, schnell, wir brauchen noch was. Ja, lass doch noch mal Resident Evil 3 remaken mit dem Technikgrundgerüst, das wir schon benutzt haben für das Remake vom zweiten Teil, was ja auch die gleiche Engine ist, auf der Resident Evil 7 basiert, also diese RE-Engine.
Ja, und das habe ich halt damals nie gespielt. Ich weiß gar nicht, warum. Ich war ein großer Fan vom zweiten, habe das rauf und runter gespielt, also zigmal durch und da alles rausgeholt. Und das dritte ist irgendwie aus Gründen, an die ich mich nicht ändern kann, an mir vorbeigegangen. Und ja, das, nachdem die nicht nur ein großer Erfolg waren, die Remakes, sondern die einfach auch wirklich gut waren. Das geht, ist ja nicht immer das Gleiche, aber es ist in diesem Fall wirklich beides gewesen. Es waren tolle Remakes, die sie irgendwie wirklich geschafft haben. Einerseits das Gameplay, dass es sich halt modern anfühlt, aber trotzdem Resident Evil ist.
Ja.
Und auch und die Grafik schön aufzunehmen. Und es hat einfach, so muss eigentlich ein Remake sein. Das haben die im Prinzip super gemacht. Und deswegen kann man eigentlich nur gute Hoffnung sein, dass es mit Resident Evil 3 genauso wird.
Also ich kann mir auch nicht so recht vorstellen, wie sie das an die Wand fahren. Ich meine, es war Resident Evil 3, Nemesis war schon immer ein bisschen kürzer und ein bisschen weniger umfangreich als Teil 2. Und es ist wohl auch jetzt schon angekündigt worden, dass es wird ein Ende, glaube ich, nur geben. Und es gibt nicht mehr so viele Enden. Also man soll jetzt nicht das Riesenumfangsmonster erwarten, aber ich finde einfach dieses
So viel.
Grundkonzept mit Nemesis finde ich so geil. Dieses, dass da
Das ist
halt so
furchtbar.
Terminator-mäßig dieser Typ, dass der
Das ist
nie
furchtbar.
aufgibt und immer wieder kommt und denkst du hast ihn, dann kommt er wieder, und dann bricht er wieder durch die Wand. Das ist
Das
so gut.
ist das Schlimmste. Ich glaube, deswegen habe ich es damals nicht gespielt. Ich hasse das nämlich. Ich mag keinen respawnenden Gegner in alten Gebieten und ich mag vor allem keinen so ein Boss-Monster, was dich die ganze Zeit verfolgt und was immer wieder aufsteht. Finde ich furchtbar. Das
Ich
macht mich
bin
fertig.
sehr gespannt, was sie da mit jetzt eben den neuen technischen Möglichkeiten, was sie damit dann auch machen können. Also wie der dann wieder auftauchen kann.
Ich will es nicht wissen.
Ob das dann so Left 4 Dead mäßig ist, dass da eben auch wirklich eine KI im Hintergrund ist, die den dann irgendwo hinschickt. Und also, das wird cool.
Ja, ich glaube auch.
Haben wir gesagt, wann das kommt? Im April. Ich habe nicht genau geguckt,
Zwischen
wann,
im
aber
April.
ich kann einfach mal nebenbei, einfach jetzt hier, während ihr hier voll abgelenkt
Wahnsinn,
seid,
moderne Technik.
kann ich jetzt einfach nebenbei hier, wenn ich nicht zu so blöd wäre zu schreiben, kann ich das.
Nemesis.
Nemesis. Es erscheint am 3. April.
Guck an.
Siehst du mal. Ja, das ist ein schönes Spiel. Dann komme ich zum nächsten. Das hat noch keinen so richtigen Release-Termin. Ghost of Tsushima. Das nächste große PlayStation 4 Exclusive von Sucker Punch, die nachdem Ubisoft jahrelang es jetzt einfach nicht gemacht hat, jetzt dann einfach selbst ein Open World Ninja feudales Japan Assassin's Creed Verschnitt machen. Das kommt, wie gesagt, von Sucker Punch und man spielt darin einen, der bei der Invasion der Mongolen vermeintlich drauf geht und dann aber doch wieder irgendwie zurückkommt und danach als übermächtiger Ninja, oder zumindest anfangs nicht übermächtiger, aber cooler Ninja, dann da die mongolischen Invasoren niedermacht. Und dann gibt es natürlich auch noch lauter Lokalzwistigkeiten. Und das sieht einfach aus wie ein Spiel von übermorgen. Also es ist wirklich nicht nur, was die ganze technische Qualität angeht, sondern auch was das Art Design angeht, was die Inszenierung angeht. Also das hat wirklich all diese. Mir fällt immer Hero hier, den Film mit Jet Li, ein. Also einfach diese Bildgewalt, die da halt drin ist und auch diese Anmut, wenn wie die Schwertkämpfe choreografiert sind, geht wohl auch sehr stark auf so ein bisschen wie Sekiro. Die Kämpfe sind jetzt nicht so ein Button-Gemäsche, sondern es geht halt einfach darum, wirklich im richtigen Moment zuzuschlagen, im richtigen Moment zu blocken und so. Kommt von Sucker Punch, also den Leuten, die bisher Infamous gemacht haben. Und jetzt machen sie halt feudales Japan.
Das sieht halt grafisch so geil aus. Also auch wirklich mit so einer sicheren Hand, finde ich, für Stil. Dass es wirkt halt wie so ein Gemälde fast manchmal. Das ist halt einfach tolle Komposition von den ganzen Szenen. Und das ist das halt, was ein bisschen ausmacht. Ich habe das ja damals bei Sekiro schon gesagt und auch tatsächlich im Spiel gemerkt. Und deswegen bin ich da so ein bisschen unentschlossen, dass ich irgendwie mit dem Setting nicht viel anfangen kann. Ich weiß nicht warum, aber dieses Japan, feudale Japan. Eigentlich total faszinierend. Aber in Spielen interessiert mich das nicht so sehr. Und trotzdem,
Ja.
die Trailer sehen cool aus. Das mit der Mongolen ist ja auch ganz interessant, weil ich mich sehr für die Mongolen interessiere, dass es eine ganz coole Zeit ist. Und gucken, wie sie das da einarbeiten. Die haben ja zweimal versucht, Japan einzunehmen. Ja, praktisch, die haben ja ganz Asien im Prinzip, bis fast hier Europa haben sie ja fast alles überrannt. Das war ja gigantisch, was die Mongolen damals erobert haben. Und Japan ist ja direkt vor der Küste. Eigentlich sollte es nicht so problematisch sein. Sie haben ja zweimal versucht. Und zweimal nicht geschafft. Eigentlich lag es ja witzigerweise, dass er wirklich mit einer großen Flotte versucht, Japan einzunehmen. Und zweimal waren das, wurden sie durch Stürme,
Ja, schlechtes Wetter hat sie
durch schlechtes
umgebracht.
Wetter, schönen Wetter-Mongolen, haben da keine Chance gehabt. Da kommt übrigens auch der Name her,
Hashtag
ne? Da kommt ja
Schönwetter-Mongol.
der Name Kamikaze her.
Ja.
So haben sie halt da diese Götterwinde, glaube ich, ist das so ein bisschen.
Das ist nämlich auch einer der großen Irrglauben, dass Kamikaze in irgendeiner Weise bedeutet Selbstmordflugzeug. Das stimmt gar nicht. Das ist halt nur, das hieß halt so, aber das bedeutet das nicht. So
Genau,
rum.
und da ist ja nicht der Ursprung, dass die göttlichen Winde damals die Mongolen besiegt haben. Aber ein paar sind ja sicherlich auch da angekommen.
Ja.
Und mal gucken, wie sie das im Spiel darstellen. Das
Ja,
interessiert mich
was vor
halt.
allem sehr interessant ist, das ist ja ein westliches Studio und die geben sich eigenen Aussagen nach halt eine riesige Mühe, dass sie da halt nicht historisch irgendjemandem auf die Füße treten. Also das ist ja schon ein heikles Thema, als westliches Studio jetzt so eine japanisch-historische Geschichte sich zu schnappen und das versuchen irgendwie authentisch umzusetzen. Und jetzt für mein Laienauge sieht das alles irgendwie stimmig aus, aber keine Ahnung, wie das dann im Heimatmarkt von Sony, also in Japan halt auch ankommt. Wird spannend.
Die werden sicherlich da kundige Berater ins Boot geholt haben.
Da war ja auch auf der E3, der letzten E3, auf der Sony jemals sein wird, mark my words, hatten sie ja auch diese Präsentation und da hatten sie ja auch diese komische Flöte, die dann da gespielt wurde, ich weiß nicht, wie die heißt. Und dann gab es irgendwie so einen Aufruhr, das ist ja, warum haben die dann den Weißen das spielen lassen und nicht irgendjemanden aus Japan oder so? Weil der Typ halt einfach mal der führende Meister für diese Flöte ist. Der ist ja da hingefahren, hat sich das wirklich auch von den Großmeistern beibringen lassen und der ist ja wirklich the best of the best. Und deswegen darf der das.
Dann lassen wir, Willi, fangen wir am besten jetzt nicht an mit so einem Thema. Aber dieses, wer was machen darf, das geht mir schon manchmal.
Ja.
Naja, dann fangen wir nicht damit an.
Gut.
Fangen wir lieber mit einem nächsten schönen Spiel an. Und zwar eins, wo wir den Vorgänger zusammen gespielt haben. Und wir haben
Hani schon und Nani, gesagt, erster Teil.
Nee. dass wir nicht wissen, dass es die Spiele sind, für die wir uns interessieren, worauf wir uns freuen und das nicht ganz sicher ist, ob wir es auch Let's Playen und so weiter. Aber ich sag mal, das werden wir zu 99%. Ja, da muss schon einiges passieren, dass wir das nicht Let's Playen.
Ja.
Und zwar Last of Us Part 2.
Ja.
Da freue ich mich richtig drauf. Das erste war so unfassbar gut. Also es hat so einen Spaß gemacht zu Let's Playen und auch das Erlebnis war toll. Jeder, der da gemeckert hat, den hasse ich noch heute. Der hat keine Ahnung. Gab ja so Leute, die sich da noch, ich hasse es nicht, die hier nicht ausgeflippt sind, wie sensationell gut dieses Spiel war.
Also, um mal eine Lanze zu brechen für die mit einer Lanze auf Last of Us losgehen. Die Stärken liegen halt in dem Storytelling, in dem Writing, in der Inszenierung, in den Charakteren. Ich finde, Last of Us ist als Spiel okay gut, aber nicht überragend.
Ja, aber es geht aber das Gesamtpaket.
Das Gesamtpaket ist der Wahnsinn gewesen, ja.
Genau. So,
und das aber es hätte theoretisch auch, wenn man jetzt böse ist, ein cooler animierter Film sein können.
Das geht zu weit, finde ich.
Ja, dann bist du halt nicht so investiert, das stimmt schon.
Genau, es ist schon, also das ist nicht, dass das Gameplay umgehauen hat, aber es war solide. Das Gameplay war solide und hat gut funktioniert und dann hat das, die Stärken liegen ganz klar woanders. Und ehrlich gesagt erwarte ich mir jetzt auch vom Nachfolger nicht viel anders. Ich erwarte da jetzt keine Gameplay-Revolution, dass ich jetzt irgendwie da sitze und nicht fassen kann, wie tight das Gameplay ist. Das ist das Unwort des Jahres. Ich mach's kaputt, das Wort.
Jetzt schon, im Januar.
Ja, gut, kein Ding.
Machen wir kaputt.
Also da erwarte ich halt nicht, dass das mich in dem Sinne irgendwie überrascht oder umhaut oder so. Da, wenn das einfach gut funktioniert, wird das passen. Aber was ich erwarte, ist halt, dass das wieder genauso gut geschrieben ist. Dass das genauso mich mitreißt und einfängt, wie es halt das erste geschafft hat.
Ich meine, wir haben beim ersten Teil auch schon oft so und so gemacht, wenn da einer irgendwie fies gekillt wurde. Aber ich merke an mir selber, dass mich das jetzt einfach auch, weil es besser aussieht oder halt realistischer aussieht, wenn in den Gameplay-Trailern für das Neue da irgendjemand so abgestochen wird, das nimmt einen irgendwie noch, also mich nimmt es noch mehr mit. Mhm. Also vor allem, sie haben ja auch ganz bewusst dann Animationen und so Dialoge eingebaut, die dir klar werden, dass dir klar wird, du bringst gerade Menschen um. Also die suchen sich dann auch und dann, weiß ich, wenn du die Hunde von so einem anderen hier Banditen abstichst, dann heißt es halt plötzlich, ja, oh nein, mein Hund. Und dann kniet er sich erstmal hin und beweint den Hund. Du stehst so daneben, oh fuck, was habe ich da gemacht, ey.
Kennst du mal ganz kurz, kennst du den Film Eden Lake?
Nee, was ist das?
Sehr, sehr guter Horrorfilm. Wenn du mal Bock auf einen guten Horrorfilm hast, guck den mal.
Eden Lake.
Eden Lake, sehr, also der ist echt gut. Und,
aber im Moment,
da spielt
ich frag vorher, werden da Tiere drin umgebracht? Weil dann kann ich den mit Jasmin nicht gucken.
Es stirbt ein Hund, ja.
Ja, toll.
Aber nicht so zentral jetzt.
Ja, ist egal. Jedes Mal, wenn wir einen Film gucken und in den ersten paar Minuten irgendein Tier stirbt, und oft sterben Tiere in den ersten paar Minuten, um eine Gefahr zu symbolisieren, dann macht Jasmin immer den hier, sie guckt so und dann sitze ich auf der Couch drin und macht sie so.
Als
ob ich den Hund umgebracht hätte.
Na toll, hätte. Michi. Okay. Na, das, ja gut, nur so nebenbei. Ja, das stimmt tatsächlich, das hat man schon in den ersten Trailern gesehen, fand ich, dass das halt wie realistisch das rüberkommt. Aber ich vertraue ihnen da halt, dass sie das in Maßen und geschickt einsetzen. Also klar, du wirst eine Menge Leute umbringen in dem Spiel. Das ist auch im ersten so gewesen. Aber trotzdem gibt es ja einen Unterschied, gerade wenn du mal unterwegs bist und mit der Schusswaffe vielleicht ein paar Leute umschießt oder auch mal in einem Kampf mit dem Messer, auch wenn es dann realistisch aussieht, jemanden umbringst, zu den Szenen, wo das halt wirklich mehr Impact hat, wo das halt ein bisschen mehr der Fokus drauf gelegt wird. Und das wirkt schon in den ersten Trailern, und die ersten, die waren auch so ein bisschen drauf ausgelegt, sehr viel brutaler als das erste Spiel. Aber ich glaube auch, dass das ist, was sie bewusst eingesetzt ja, haben. Und ich traue denen das einfach zu, dass das nicht ein Team ist, was jetzt irgendwie da jetzt das als Schock einsetzt oder um irgendwie zu provozieren, sondern ich glaube, dass das im Dienste der Story steht
ja.
Und dass sie das auch im richtigen Maße einsetzen werden, dass du halt nicht irgendwie total abstumpfst, sondern dass das halt für dich als Spieler auch vielleicht wirklich eine anstrengende Erfahrung manchmal ist, diese Szenen, aber dass das halt im Dienste der Story steht und auch das symbolisiert, was der Charakter durchmacht in dem Augenblick. So, und das ist nicht einfach nur so, wir wollen dir zeigen, wie cool du halt Leute abstechen kannst. Mhm. Und weil das brauche ich halt nicht, ne? Das würde mir auch nichts geben. Aber ich glaube halt, dass es eben gerade dafür sorgt, dass du dich wirklich mit dieser gefährlichen Welt und mit der Situation, in der die Charaktere stecken, identifizieren kannst und dann eben ja, diesen Leidensweg, der es über große Strecken sein wird wahrscheinlich, da eben mitgehst und mitfühlst.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Es handelt sich um ein fröhlicheres Thema, hoffe ich zumindest. Marvel's Avengers, das ist das neue Spiel von Crystal Dynamics, die ja jetzt eine Zeit lang die Tomb Raider Reboots verantwortet haben. Die letzten haben sie dann jetzt abgegeben gehabt. Aber die arbeiten schon seit einiger Zeit an einem offiziellen Spiel zu den Avengers, das dann nicht auf dem MCU, also dem Kino-Universum basiert, sondern sie haben quasi jetzt so wie die Arkham-Spiele so ein eigenes Universum mit den Avengers. Und das, was mich an dem Spiel so fasziniert ist, dass das das missverstandenste Spiel auf der Welt ist. Dann weil, klären Sie auf mich. Naja, die ersten Präsentationen dazu legen nahe, dass das so ein sehr lineares, vielleicht so Hub-World-artiges Third-Person-Action-Spiel, so ein typisches Lizenz-Superhelden-Spiel ist. Das ist es aber gar nicht. Das hat haben wir damals auf der Gamescom erfahren, als das eben hinter verschlossenen Türen mal das anspielen konnte oder das vorgespielt wurde. Das ist so wie Destiny. Also du sammelst da total viel Loot für deinen Charakter und levelst den und schaltest Fähigkeiten frei und hast da bei Iron Man, da kannst du dir den Reaktor austauschen und kannst den Helm austauschen und kannst die Armdinger austauschen. Also so ein Third-Person-Loot-Shooter im Großen und Ganzen. Das können natürlich nicht alle irgendwie shooten. Manche Helden haben halt auch nur Nahkampffähigkeiten. Und dann gibt's eben eine Art von Story-Missionen, in denen dir das Spiel auch vorgibt, wen du jetzt zu spielen hast. Also du kannst dann gar nicht immer alle Helden oder immer nur einen nehmen, sondern das Spiel sagt halt, okay, in dieser Story-Mission geht es um den Hulk, in dieser Story-Mission geht es um Captain America oder so. Und dann gibt es eben solche, ja, so Flashpoints oder wie das heißt, so Gefahrenzonen. Das ist dann so eine wie so eine Patrouillenzone bei Destiny, also eine Open-World-Abschnitt. Es ist nicht wirklich ein Open-World-Abschnitt, sondern eher so ein Hub-Dings, was so zusammengebaut ist. Und da trifft man dann andere Spieler und kann mit denen, vielleicht auch gegen die, wahrscheinlich aber eher nur mit denen, halt so Gefahren, also irgendwelche KI-Gegner oder große Boss-Gegner halt besiegen. Aber es setzt halt sehr stark auf dieses, das immer und immer wieder machen und dann halt neuen Loot rausholen. Und ich weiß nicht, ob mich das halt lang bei der Stange hält, weil bei Destiny hat es mich ehrlich gesagt dann nicht so lang bei der Stange gehalten. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie sie das machen. Und welche Helden noch alle dabei sind. Also momentan hat man ja nur die Kern-Avengers gesehen und ein paar Sidekicks. Man wird ja wohl als, wie heißt sie denn? Heißt die Kamala Khan? Die Mrs. Wanda? Ich weiß es leider nicht, wie die heißt. Also man wird quasi in der Rolle einer Nachwuchsheldin diese Story hauptsächlich erleben, einfach damit du als Spieler auch nicht so viel weißt und dann kriegst du halt nach und nach die Sachen beigebracht, als Nachwuchs-Avenger da reinzukommen. Ja. Eigentlich will ich nur Spider-Man haben. Mehr will ich doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob Spider-Man dabei ist. Bisher wurde er, glaube ich, nicht gezeigt oder angekündigt. Das erscheint jedenfalls, es hätte ja eigentlich auch schon Anfang des Jahres kommen sollen, wurde aber kürzlich erst verschoben, kommt jetzt am 4. September. auf die bisherigen Konsolengenerationen. Nur wenn das so ein langlebiges Destiny-Dings ist, dann glaube ich auch, dass man das auf der neuen dann auch spielen können wird.
Wahrscheinlich, wäre komisch, wenn nicht.
You're next.
Was auch verschoben wurde, anscheinend gerade eben erst, hast du nämlich gerade am Anfang des Podcasts, also
Wir sind
in
wahrscheinlich
der
das
Vorbereitung.
erste so Ausblicksding, wo
Oh.
wir das richtig drin haben. Alle
Ja.
anderen sind schon falsch.
Das sind halt Deppen. Deswegen seid ihr auch hier richtig beim besten
Ja.
Jahresausblick. Genau, es geht um Cyberpunk 2077 oder 2077, was anscheinend gerade verschoben wurde in
Ja,
den September.
in den September.
In den September rein. Ja, aber was soll man dazu sagen? Das ist das neue Spiel der Witcher-Macher. Es hat ein geiles Szenario. Jeder weiß auch inzwischen, man kommt an dem Spiel ja nicht vorbei. Das ist ja ein Riesenthema schon jetzt eine ganze Weile und wird jetzt gerade verschoben. Und Witcher ist ja eh in aller Munde durch die Netflix-Serie und hat jetzt nochmal sogar einen neuen Spielerrekord aufgestellt zum Jahresanfang,
Das
weil
ist
halt
so
eben,
abgefahren, ey.
das ist schon
Also
abgefahren.
das ist irre.
Dass nicht nur halt irgendwie wieder mal so ein Peak ist, sondern halt ein neuer Rekord tatsächlich erreicht wurde, weil die Leute halt durch die Serie so auf die Spiele aufmerksam wurden
Ja,
und
ich
da
habe
Bock
jetzt
drauf
auch
bekommen
wieder, ich
haben.
habe die DLCs noch nicht fertig gespielt gehabt und habe jetzt wieder angefangen. Also ich war dabei.
Die Spiele sind ja auch einfach der Wahnsinn. Das ist ja,
Ja.
die sind einfach so gut, die Quests und die Geschichten und es ist einfach ein tolles Spiel, das Witcher 3 und gerade auch die DLCs dazu. Und es gibt ja auch keinen Grund anzunehmen, wie bei ein paar anderen Sachen auch schon, wo halt die Vorgänger gut waren, gibt es ja keinen Grund anzunehmen, dass Cyberpunk irgendwie nicht einfach super wird.
Die einzigen Bedenken, die ich habe, ist, dass ich dieses Cyberpunk-Szenario ist nicht so massenkompatibel wie Fantasy. Und die haben natürlich das Vorschussvertrauen von vielen Leuten, die von Witcher 3 sehr geflasht waren und deswegen halt das Spiel auch schon vorbestellt haben. Aber A ist ja der Transfer nicht so leicht herzustellen. Wenn du jetzt nicht quasi passionierter Gamer bist, dann erkennst du nicht, dass das von den Leuten ist, die auch das Witcher gemacht haben. So auf
Ja.
den ersten Blick. Und einfach dieses Setting. Ich meine, schau dir an, Herr der Ringe ist halt so ein Welterfolg und die Witcher-Serie ist auch so ein Welterfolg und Game of Thrones ist auch so ein Welterfolg. Es ist halt einfach dieses Mittelalter-Fantasy-mäßige Szenario. Das ist einfach viel massenkompatibler, weil Cyberpunk kommt dann immer, das ist immer aus so einer Nerd-Ecke. Also es ist noch viel mehr in der Nerd-Ecke als eben Herr der Ringe und so. Also ich glaube, das wird
Da
schwer
bin
haben wegen
ich.
dem
Da bin ich
Szenario.
total egoistisch mal und sage es mir halt egal, ob das sich vielleicht dann schlechter verkauft. Ich finde es nämlich super. Also ich bin ein Riesenfan auch von Fantasy. Ich mag Fantasy-Settings in Spielen und in Filmen wirklich, wirklich gerne, gerade wenn es halt gut gemacht ist. Und da kann es eigentlich nie genug von geben. Aber Science Fiction gibt es wirklich nicht genug. Nicht nur, wenn man da irgendwie Fan von ist, sondern es gibt einfach zu wenig gute Science Fiction. Auch in Spielen. Und Cyberpunk ist ja nochmal eine Nische in der Nische sozusagen,
Ja.
weil es relativ speziell ist. Das ist so eine Vorliebe, die ich schon relativ früh irgendwie für mich entdeckt habe, damals mit dem William Gibson, also alte Bücher, die Ende der 80er geschrieben wurden. Und die schon auch viel tatsächlich
Neuromancer.
Neuromancer, also wirklich
Der
sensationelles Buch,
neue
die
Romancier.
total, also das ist der Hammer, wie vorausschauend die teilweise waren. Also Science Fiction ist ja eh. Einmal auf so einer technischen Ebene immer, aber oft auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Sehr visionär halt, nicht nur eben, wie sich vielleicht Technik weiterentwickelt, sondern wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt und was das bedeutet für die Menschen, unter welchen Umständen leben die, in welchen Gesellschaftsformen. Und da war eben, wie gesagt, Science Fiction schon immer interessant. Und die Cyberpunk-Geschichte ist natürlich eine sehr spezielle Unterkategorie, so eine dystopische Version davon, wo die Welt entweder unter so Superstaaten oder häufiger eigentlich noch unter, eigentlich, dass die Staaten keine Rolle mehr spielen, sondern dass die Welt beherrscht wird von so Konglomeraten, von so Superfirmen,
Ja.
die Welt praktisch noch sich aufgeteilt haben und die Staaten eigentlich kaum noch was zu sagen
Mega
haben.
unglaubwürdig.
Nicht so ein Quatsch.
Das kann nie passieren.
Ja, und also da sind wir noch ein bisschen weit weg und mit manchen Sachen haben wir diese Vision schon überholt. Sag ich mal, gerade auf der technischen Seite haben wir solche Geschichten wie Neuromancer oder auch andere Science-Fiction- und Cyberpunk-Visionen überholt, weil dann viele Sachen, wie wir halt heute ein Smartphone benutzen, wie wir das Internet nutzen, wie viel Information, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Zugänglichkeit wir jetzt zur Verfügung haben, das ist oft in einem Bereich, der damals noch nicht so absehbar war.
Naja, bei Cyberpunk ist es ja auch, wird es ja auch damit ein bisschen erklärt, es ist ja auch durch Ereignisse in der Welt wurde das ja quasi zurückgefahren. Also
Ja,
dieses
genau,
ganze
das ist.
Hacken ist ja nicht mehr global möglich, sondern immer nur so auf so lokalen, auf lokaler Ebene, um
Klar,
eben
solche
auch.
Cyberpunk hat jetzt den Vorteil gegenüber einem Neuromancer, was halt irgendwie 30 Jahre alt ist oder 40 Jahre alt, 30 eher, dass sie halt die Cyberpunk-Visionen und die Grundideen dieses Genres beibehalten können, aber an der heutige Realität anpassen können und erklären, warum jetzt bestimmte Sachverhalte halt so aussehen, wie sie es tun halt. Und ich bin aber ein großer Fan gerade von solchen Sachen. Wenn du eigentlich so eine Art Retro-Science-Fiction, das hat ja so ein bisschen Fallout auch, was Fallout auch sehr bewusst macht, was ja diese Mischung hat aus einer Welt, die in der Zukunft liegt und wo manche Technologien sehr viel weiter sind als unsere heutzutage, aber andere auch aus heutiger Sicht schon rückständig sind. Und diese Vermischung finde ich super interessant. Also das, und da hoffe ich mir auch ein bisschen was von Cyberpunk. Das ist nicht ganz so, weil jetzt wie Fallout irgendwie diese ganze Röhrentechnik noch verwendet und sehr viel analoge Sachen noch. Das wird in Cyberpunk nicht der Fall sein. Aber sie haben eben, wie du auch sagst, dann bestimmte Beschränkungen, die halt durch die Entwicklung in der Spielewelt erfahren sind, um das zu erklären, was ich ganz cool finde. Und wo sie halt eben weiter sind als wir heutzutage, nicht nur von der technischen Seite, ist eben halt diese gesellschaftliche, diese Dystopie hat, diese Vision davon. Und das finde ich auch wahnsinnig spannend. Und was in der Welt das dann spielt und wie sich das auswirkt. Weil das ist ein sehr faszinierendes Universum. Und da bin ich wirklich gespannt. Das ist ja was, wo man noch am wenigsten gesehen hat. Man hat natürlich jetzt schon Technikvideos gesehen und auch mal irgendwie, wo irgendwelche Sachen erledigt werden und so. Aber jetzt diese gesamte Welt und wie es sich anfühlt, da drin zu sein, da erhoffe ich mir einiges von. Und das war auch schon eine Stärke von Witcher. Witcher eben im Fantasy-Setting, was sie wirklich sich so zu eigen gemacht haben und so glaubhaft und das sich realistisch anfühlt, halt, das erwarte ich mir auch von Cyberpunk. Und auch eben auch dieses hohe Level an Writing für die Figuren und die Quests.
Und jetzt haben sie ja noch mal ein halbes Jahr länger Zeit, um das auf Hochglanz zu polieren. Gut, wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist ein Trash-Meisterwerk, von dem ich nie dachte, dass es jemals noch meine Grabscher kommen würde. Und das wird wahrscheinlich auch ziemlich sicher ein Let's Play auf diesem Kanal werden, wenn es denn dieses Jahr erscheint, denn es hat noch keinen so wirklichen gesicherten Release-Termin. Es geht um Deadly Premonition 2, A Blessing in Disguise. Auch allein der Titel schon.
Ja.
Großartig. Also der größte Trash-Scheiß, den es
Oh
jemals
Gott.
gegeben hat, den hier auch auf GameTube eines der besten, legendärsten Let's Plays, was ich mit Daniel damals gemacht habe, ist,
Sensationell.
bekommt tatsächlich eine Fortsetzung. Und es kommt von denselben Leuten, die eben auch schon das erste verbrochen haben. Und also die wissen ja, dass das Trash ist. Die machen das ja mit
Natürlich.
voller Absicht. Und das wird jetzt so ein,
Oh Gott.
wie nennt man das denn? Da gibt es auch so ein Wort, so ein Prequel und ein Sequel gleichzeitig. So ein Sequel, Pre-Sequel?
Da
Ich weiß
gibt es einen
es
Namen
nicht.
für.
Das spielt in zwei Zeitachsen gleichzeitig. Also eine Ermittlerin, die nach Deadly Premonition 1 in, ich glaube, New Orleans ermittelt, und der Francis York Morgan, also der Hauptcharakter aus Deadly Premonition, ermittelt vor dem ersten Teil in einer anderen Stadt.
Ja.
Und irgendwie haben die Fälle über zwei Zeitachsen was miteinander zu tun, und es sieht schon wieder total bescheuert aus. Man wird halt wieder furchtbar schlimme Kämpfe wahrscheinlich machen müssen, furchtbar dumme Autofahrten, furchtbar dumme Dialoge und schlimme Musik, aber das ist wie ein Autounfall. Du kannst nicht weggucken. Und das wird
Gott.
Großartig, da freue ich mich drauf.
Ja,
Kommt für
braucht man
die
gar nicht mehr zu
Switch, kommt
sagen.
exklusiv für die Switch, allein das.
Das ist alles so absurd. Das ist
Ja.
unglaublich. Also, wie du auch gesagt hast, da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass da mal eine Fortsetzung kommt. Das ist
Niemand.
halt so ein einzigartiges Ding eigentlich.
Ja.
Und machen die noch ein Spiel?
Irr,
Bestimmt nur durch
irr.
euer Let's Play.
Ja, ich glaube auch.
Also.
Der Swery 65 hat es gesehen. Was? Jemand hat da Spaß mit? Los, lass noch eins machen.
Sensationell. Ah, es kommt noch ein Spiel mit einer 3. Hatten wir schon ein paar. Das hat noch keinen gesicherten Release-Termin. Und ich habe die Vorgänge nicht gespielt, aber ich habe es mal versucht. Und zwar Crusader Kings 3.
Ja, okay, und wenn du die nicht so richtig gespielt hast, da freust du dich dann drauf.
Das ist so eine abstrakte Faszination mit dem Spiel, die ich ähnlich wie mit EVE Online habe. Wo man immer so coole Geschichten hört, was da alles Wahnsinniges passiert und wie komplex und verzwickt das ist und wie es eben über EVE Online diese Geschichten gibt, gibt es die halt zuhauf über Crusader Kings 2. Ja. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen damit beschäftigt. Schon mal vor 3-4 Jahren tatsächlich, weil da gab es, oder 4-5 Jahren vielleicht schon, das war noch so in den ersten 2-3 Jahren von Game of Thrones, und ich war schon immer großer Game of Thrones-Fan, habe die Bücher gelesen, als sie sehr anfingen, total gehypt. Und dann gab es ja auch so die ersten Spiele, das war noch vor der Telltale-Serie, da gab es ja diese von den Französischen, von denen, die sonst diese Tour de France-Spiele machen, die haben irgendwie die haben ein Rollenspiel rausgebracht und ein Strategiespiel, und die waren auch beide ziemlich meh.
Ja.
So, die Story von dem Rollenspiel ist wohl ziemlich cool, das Gameplay ist wohl ziemlicher Müll.
Ja, das ist auf den Büchern basiert das dann, ne?
Das basiert auf den Büchern, die Lizenz war auf den Büchern
vor der Serie. Da hieß doch nicht irgendwas mit, da spielt man da nicht einen von denen, die diese Feuerschwerter haben?
Man spielt mehrere Figuren in dem Rollenspiel, das ist ganz cool. Man spielt einen von der Nachtwache, das andere sind diese Priester.
Ja.
Also die Story muss richtig cool sein. Das Gameplay ist halt so, dass dir die Hand abfällt. also es muss wirklich scheiße sein, aber die Story ist richtig cool. Das Strategiespiel kann man, glaube ich, komplett vergessen. Das ist einfach so völlig beliebig. Und das war ein bisschen enttäuschend für mich als Fan des Universums. Und gab es damals einen Artikel, entweder auf Kotaku oder auf Rock Paper Shotgun, sozusagen das beste Game of Thrones Spiel. Was war das beste Game of Thrones Spiel? Das beste Game of Thrones Spiel war eine Game of Thrones Mod für Crusader Kings. Mm. Und für Leute, die das nicht kennen, das ist von Paradox, die eh bekannt sind für ihre komplexen Strategiespiele. Und das ist so eine Mischung, Mischung klingt ein bisschen falsch. Das ist hauptsächlich ein Strategiespiel, so, wofür sie auch bekannt sind, diese Globalstrategie spielen. Aber der Fokus liegt sehr stark auf Charakteren. Das heißt, du bist eigentlich damit beschäftigt, wenn du jetzt ein normales Spiel spielst, in Crusader Kings, das spielt halt auch, wie der Name schon verriet, zur Zeit der Kreuzzüge, dass du so Dynastien aufbaust, dass du halt immer einzelne Charaktere spielst und damit, dann weiß ich, entweder eine kleine Grafschaft oder ein größeres Land oder ein ganzes Imperium beherrscht und natürlich dann auch da kämpfst mit Armeen und wie es so ein bisschen diese Globalstrategie-Spiele funktionieren. Aber wie gesagt, ganz wichtigste Bestandteile sind immer eigentlich die Charaktere. Du hast dann immer, du spielst eine Figur sozusagen und die hat bestimmte Werte, auch sehr verzwickte Werte, und dann geht ganz viel darum, wie du heiratest und wie du dann auch Nachkommen bekommst und die dann halt deine Blutlinie weiterführen.
Aber die übernimmst du dann auch? Oder
die übernimmst du dann auch, genau. Ah, okay. Und da entstehen die wildesten Geschichten, wie Leute halt dann irgendwie im alten Ägypten immer nur ihre Schwester heiraten unter den Pharaonen und dann die Nachkommen dann immer unbrauchbarer werden. Und da gibt es halt wirklich, also kann ich jetzt gar nicht wiedergeben, weil so tief stecke ich da nicht drin. Ich lese
mal wieder was. Das ist schon so ein Phänomen. Also ich habe auch schon gehört, dass das Crusader Kings Forum, was dann da für Geschichten erzählt werden, das ist Wahnsinn. Aber jetzt verstehe ich, was du meinst. Also es ist wie bei EVE Online.
Die Geschichten an sich
sind der Wahnsinn, aber das Spiel ist doch staubtrocken. Also müsst ihr dir das wirklich antun?
Das ist so ein bisschen das Problem. Das Crusader Kings ist nicht sehr zugänglich. Also die Paradox-Spiele haben ja eh den Ruf, Hearts of Iron ist das ja noch zum Beispiel, Crusader Kings, dass die halt schwer zugänglich sind, dass die halt eben ein bisschen trocken sind. Aber eigentlich mag ich solche Art von Spielen, und wenn man sich darauf einlässt, ist eigentlich auch der allgemeine Tenor und der Konsens, die sind es schon wert. Ja, das ist halt, das Problem ist schon so, dass die unzugänglich sind und stocktrocken und das Tutorial ist scheiße und so weiter. Aber die sind es aber auch wert. Das ist nicht so, dass du dann die Arbeit machst und dann findest du es blöd, sondern eigentlich ist es schon ganz cool. Ich hatte damals bei meiner damaligen Freundin, habe ich sozusagen Weihnachtsferien verbracht, Weihnachtszeit, und hatte mir das mitgenommen auf dem Laptop und hatte gedacht, dann fange ich damit mal zwischendurch an. Erstmal bin ich nicht reingekommen, und zweitens war es, glaube ich, auch ganz gut, so heute dann irgendwie sinnvollere Sachen gemacht haben, als ich das den ganzen Tag Crusader Kings spiele. von daher hat das schon gepasst. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass es einerseits faszinierend ist, aber dass ich da viel mehr Zeit brauche, um reinzukommen. Also ich habe wirklich gemerkt, das ist an so vielen Ecken so, oh cool, und das macht ja voll Spaß. Und dann sind aber 10 Sachen passiert, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich glaube, du musst es relativ viel spielen. Und jetzt Crusader Kings 3 haben sie jetzt hier angekündigt, und was sie sozusagen selber angesprochen haben, ist eben einmal die Zugänglichkeit, dass sie da Wert drauf legen, nicht auf Kosten der Komplexität und der ganzen Möglichkeiten, die du später im Spiel hast. Die sollen die natürlich erhalten bleiben, weil sie auch wissen, was ihre Zielgruppe ist, eben diese Hardcore-Strategiespieler, die auch genau so ein Spiel wollen. Aber natürlich liegt ihnen auch was daran, neue Spiele zu erreichen. Zum Beispiel halt mich, die vielleicht tendenziell interessiert sind, aber denen es ein bisschen zu Hardcore war bisher, dass sie da Wert drauf legen, dass das zugänglicher zu machen, gute Tutorials und so weiter. Und mein Gott, ein bisschen einarbeiten kann ich mich schon. Also ich glaube, dass das vielleicht dann reicht, wenn sie mir halt den kleinen Finger mal hinhalten. Und gleichzeitig ein Aspekt eben, was ihr, dass das, das eben so ein bisschen dieser Rollenspielaspekt, der da mit drin ist, steckt. Das Besondere von Crusader Kings ist, im Vergleich zu vielleicht sowas wie Hearts of Iron oder so, wo dann doch mehr die Strategie im Vordergrund steht und das so ein Zwitter ist, dass sie das noch ein bisschen mehr rausarbeiten und dass das noch ein bisschen mehr ja, im Vordergrund steht und mehr Einfluss hat. Und das eigentlich finde ich total super. Und ich bin da motiviert und gewillt, das wirklich auszuprobieren. Und bei Crusader Kings 2 habe ich es immer schon gemerkt, dass ja ein bisschen das Paradox-Problem, paradox ist es nicht, weil das ist ja nachvollziehbar, das Problem, dass, das wollen sie bei Crusader Kings 3 übrigens auch anders machen, dass die ja dieses Kernspiel rausbringen, was alleine schon super umfangreich ist und wirklich komplex und da kannst du hunderte Stunden in eigentlich jedes Spiel, was die rausbringen, kannst du hunderte Stunden reinstecken. Ja. Aber sie haben ja diese sehr spezielle DLC-Politik, dass sie ganz viele kleine DLCs rausbringen. Das sind manchmal einzelne Völker, kleine Kampagnen, irgendein besonderer Missionstyp und so weiter, die oft aber auch noch bestimmte Gameplay-Mechaniken beinhalten. Und gerade die Leute, die es lange spielen, mögen dann auch die einzelnen Gameplay-Mechaniken. Und das, die fliegen, es hat eine positive und eine negative Seite sozusagen, die fliegen ihre Spiele wirklich über Jahre hinweg. Da kommen noch 8 Jahre nach Release neue DLCs raus und neue Gameplay-Mechaniken und ganz neue Geschichten. Aber da sie sich wirklich 8 Jahre lang fliegen und das alles als einzelne DLCs rauskommen, ist es wirklich so, wenn du irgendwann denkst, so Crusader Kings, klicke ich mal auf Steam an, okay, das Spiel kostet 17,99 und also ohne Witz, da gibt es inzwischen, glaube ich, 3-stellige DLCs und die kosten manchmal halt oder so, die kosten manchmal dann vielleicht 2 Euro, manchmal 5 Euro und manchmal 7 Euro. Aber es ist wirklich so, wenn du halt alles kaufen möchtest, kostet irgendwie dann Crusader Kings mit allen DLCs irgendwie 380 Euro. Und du kannst auch gar nicht einschätzen, als
was du neuer brauchst Spieler, und was, nicht.
Was du brauchst, was will ich und was nicht. Ja. Und eigentlich, und das schreckt dann total sofort ab. Dann sitzt du wieder da und denkst so, ah nee, ich spiel mal eine Runde Dota. So, also du spielst halt irgendwas anderes, was du halt schon kennst, weil der Einstieg wirklich über die Jahre auch schwerer geworden ist. Und auch das wollen sie anders gestalten, zukünftig bei Crusader Kings 3. Ah, okay. Aber natürlich ist es einfach jetzt, wenn ein Spiel gerade rauskommt, einfach mit einzusteigen, ganz am Anfang, einmal das. Aber auch das wollen sie anders gestalten, wie das zukünftig funktioniert. Und das sind alles gute Punkte, wo ich denke, das ist jetzt der perfekte Einstieg. Jetzt darf ich auch mitspielen.
Dann hast du damit deinen Spaß. Für mich wäre das gar nichts. Aber ich habe was anderes.
Ich
hab was anderes Schönes und das geht, und das geht viel schneller. Es geht nämlich nur 12 Minuten. Es geht um 12 Minutes. Das ist ein Indie-Spiel, das schon seit geraumer Zeit in der Mache ist. Eigentlich von einem Typen namens Luis Antonio gemacht. Und es gibt auch schon irgendwie seit Jahren auf diversen PAX-Messen und der macht auch immer Livestreams dazu, eine Beta-Version von diesem Spiel. Nur jetzt hat das eben noch mal über Microsoft und Annapurna haben die nochmal richtig Geld da reingesteckt. Also überwiegend ist es Annapurna Interactive als Publisher, der dahinter steht. Und jetzt sieht das halt so viel besser aus. Also es geht im Großen und Ganzen um eine Wohnung, die man so aus der Top-Down-Perspektive sieht. Und in dieser Wohnung erlebt der Spieler, das ist so ein Ehemann, den spielt man halt, also der Spieler benimmt den halt, erlebt immer so einen 12-Minuten-Zeit-Loop, in dem er erst mit seiner Frau in dieser Wohnung ist. Die haben halt irgendwie einen schönen Abend oder so. Dann klopft jemand an der Tür, wild, der scheint sich als Polizist auszugeben, will aber gewaltsam in die Wohnung rein und irgendwie hängt die Ehefrau in irgendeinem Mord mit drin. Das ist so das, was der Klappentext von diesem Spiel ist. Und jetzt muss man eben point-and-click-mäßig verhindern, dass dieser falsche Polizist da reinkommt und vielleicht der Frau was antut oder die Frau sich selbst was antut oder man selber stirbt oder irgendwas mit diesem Mord noch aufgedeckt wird, was der Familie schadet oder so. Also jedes Mal, wenn man versagt, fängt es wieder von vorne an und du musst dir eben nach und nach mehr in dieser Wohnung erschließen, wie kannst du bestimmte Probleme lösen und es passiert immer in Echtzeit. Also es ist dann immer so, wenn du draufgegangen bist, neuer Versuch, diesmal mache ich das besser, dann mache ich das besser und dann findest du irgendwann auch so, okay, das führt aber auch nicht zu dem gewünschten Ergebnis und das finde ich als Idee so cool und auch, dass das alles so aus so einer Sicht von oben, also die einzelnen Zimmer werden dann eben auch, sind erst schwarz und wenn du die Tür aufmachst, dann fällt da Licht rein, dann siehst du das auch, wie man das von Nox früher noch kennt und es spielt wohl komplett in dieser Wohnung. Kann natürlich sein, dass es noch eine Überraschung gibt, dass es irgendwann nochmal irgendwie rausgeht oder so, aber so der Pitch ist erstmal, es spielt nur in dieser einen Wohnung und was man schon im Trailer gesehen hat, also ganz tolles Writing, ganz tolles Voice Acting. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Hat aber leider noch keinen festen Release-Termin. Kommt für PC und für Xbox One.
Das ist jetzt kein Spoiler, weil wir haben das Spiel noch nicht gespielt. Man sieht es im Trailer auch. Aber das hat mich, ich habe so eine Gänsehaut bei dem Trailer gehabt, als ich ihn zum ersten Mal geschaut habe. Das ist so gut, weil das Writing wirklich so sensationell ist. Diese, man sieht halt eine Szene, also es wird halt viele verschiedene Szenen geben. Und man sieht so eine Beispielszene. Das, und da sitzen die halt eben abends da gemeinsam am Tisch und die Frau gibt ihm so ein Geschenk. Und das denkst du, oh, ist ja lieb. Und dann merkt man, wie der Mann so ernst wird und zu ihr sagt so, ja, ich weiß, was in dem Geschenk ist. Das ist ein Strampler für ein Kind. Du bist schwanger und du willst mir das geben. Und die Frau ist halt völlig perplex, weil sie denkt so, hey, ich wollte dir eine Überraschung machen. Und dann sagt er halt so, ja, ich habe das alles schon erlebt, so und so oft. Gleich passiert übrigens Folgendes. Sie wird gleich an die Tür klopfen und der versucht hier, uns was anzutun. Du musst jetzt, wir müssen jetzt hier zusammenarbeiten. Und in dieser Beispielszene halt, wird die Frau halt, ist halt natürlich total verschreckt. So, ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Und dann geht diese Szene komplett, geht dann komplett schief, weil dann klopft jemand an der Tür, kommt dann rein und greift die dann an. Und dann siehst du in so einem kurzen Cut so 4, 5 alternative Varianten von dieser Szene, wie die halt auch noch laufen können. Und dann dadurch wird das rübergebracht, wie halt dieser Zeitloop wohl funktioniert und was die verschiedenen Varianten da möglich sind. Und diese ganze Idee ist so cool halt umgesetzt. Und ich finde das auch, das ist auch, was ich durch den Büchern oder den Filmen total mag, weil man sich auch so ein bisschen reinversetzen kann, dass immer so eine spannende Situation ist von einem Protagonisten, der irgendwie entweder diesen Zeitloop erlebt und dann halt versucht, den zu verändern durch seine Taten. Aber auch gerade, was in dieser einen Szene passiert ist, dass er ja Wissen hat, weil er das Wissen aus diesen vorherigen Läufen mitnimmt, aber die Figuren um ihn herum halt nicht. Und ich finde es immer, das finde ich so eine beängstigende Vorstellung. Also ich finde die wirklich beängstigend, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in so einer Situation. Und dann gerade diese konkrete Situation, wenn du versuchst, da was zu ändern und dich jemandem anzuvertrauen und du natürlich selber weißt, dass das total irre klingt, was du sagst, aber du keine andere Möglichkeit siehst, irgendwie da vielleicht was zu ändern oder irgendwie die Situation zu verbessern, als eben einer geliebten und einer vertrauensvollen Person das mitzuteilen, auch auf die Gefahren, dass es total schief geht. Und das ist so ein Dilemma, wo dieser Charakter drin steckt, wo ich sehr gespannt bin, wie sie das halt in dem Spiel abbilden. Ja. Aber diese eine Szene fängt das schon total gut ein. Also das ist wirklich, finde ich, ich fand den Trailer super beklemmend und also die Idee ist sensationell. Also es sieht super aus.
Ja, also mich faszinieren solche Zeitloops irgendwie immer. Und ist ja auch einfach gut. Das ist cool. So, das was ist dein nächstes Spiel? Es ist 12 Minutes, denn ich erkläre es euch jetzt nochmal. Nein, Quatsch.
So, als nächstes habe ich Elden Ring auf meiner Liste. Das hat jetzt auch noch keinen genauen Release-Termin. Da, also Crusader Kings kommt auf jeden Fall zum Beispiel 2020, das ist relativ sicher wohl, was ich so hatte. Aber es hat keinen Release-Termin. Bei Elden Ring bin ich nicht mal ganz sicher. Es könnte auch gut sein, dass es später noch 2020 kommt. Erst 2021 kommt und 2020 nicht mehr. Aber das reicht halt einfach.
Ist ja nicht so, dass sie irgendjemanden daran mitarbeiten lassen, der sich so ein bisschen Zeit lässt beim Schreiben.
Auch bei den anderen Sachen war eigentlich recht gut dabei. Also das Spiel ist von From Software. Und das ist halt schon mal was, wo ich sofort dabei bin. From Software halt, klar, die Dark Souls machen, Bloodborne, Sekiro. Also da kann man schon mal drauf ziehen, dass das Gameplay gut wird. Und dann ist es halt eine Geschichte, die von George R. R. Martin mitgeschrieben wird. Und wir haben eben schon darüber gesprochen, dass ich ein großer Game of Thrones-Fan bin. Und nicht nur das, ich mag auch seine anderen Bücher sehr, sehr gerne. Also der kann einfach toll schreiben.
Du bist auch Martin-Fan, ne? Das
Vielleicht liegt es einfach nur daran. Ja. Ich bin da manchmal einfach gestrickt. Ja. Super Typ, der Martin. Und also ich muss tatsächlich sagen, wenn sie mich, das ist halt wirklich, da trägt es einfach der Name für mich, eben George R. R. Martin und auch From Software, weil wenn sie mir den Trailer so gezeigt hätten, ohne halt diese Namen, ich dachte, aha.
Ja, es hätte auch für irgend so ein Handyspiel sein können.
Ja, es hätte für irgendwas sein können. Das sieht jetzt nicht inhärent wirklich interessant aus. Aber da ist einfach, die haben sich halt so einen Vertrauensvorschuss bei mir erarbeitet, dass ich da ungesehen sozusagen mich drauf freue. Und so viel gibt es auch noch gar nicht zu wissen zu diesem Zeitpunkt dazu. Das ist einfach nur die Namen und dann sage ich, okay, danke, ihr macht was, her damit.
Es gibt halt Gerüchte, dass es mehr in eine Open-World-Richtung diesmal geht. Also die bisherigen Spiele waren ja nicht wirklich Open-World, sondern halt aneinander so eine Level-Struktur, aber es war dann alles, hing
So eine
alles irgendwie
Branching-Level-Struktur,
zusammen.
aber nicht Open World halt, ja.
Ja. Dass es insgesamt halt dadurch auch größer wird in der ganzen, muss ja irgendwie, wenn es Open World ist, muss es irgendwie auch größer sein. Aber das ganze Setting geht schon wieder in so eine fantasievolle Dark Souls-Ecke, ohne jetzt wirklich zwingend was mit dem gleichen Erzähluniversum zu tun haben zu müssen, sondern es ist wahrscheinlich was Eigenes, soweit ich das verstanden habe, wenn der Martin da
Ja,
mitmacht.
gehe ich fest von aus.
Aber wie sich das spielt, anders spielt und so, man weiß es nicht. Also
Weiß gar nichts.
es kann sein, dass es jetzt vielleicht in den nächsten Wochen schon Neues dazu gibt, weil das wohl auf einer der, ich hab den Namen vergessen, einer asiatischen Messe zu sehen sein wird. Kann aber auch sein, dass sie einfach nur denselben Trailer nochmal zeigen. Nur halt mit anderen Untertiteln. Weiß man nicht.
Naja,
Ich bin auch
ne? Also
gespannt.
es bleibt spannend,
Ja.
aber ich
Was
freue mich
hast du
drauf.
noch? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Eigentlich haben wir schon gar keine Zeit mehr, aber
Dann habe
geben
ich
Sie
nur zwei
Gas.
Sachen, da gibt es auch gar nicht so viel zu sagen für. Und das sind nochmal zwei auch nochmal Oldschool-Sachen. Und zwar einmal System Shock Remastered von Night's Dive Studios, was ja eine ganz schöne Odyssee ist, die sie hinter sich haben. Da habe ich mit Dani, der vor Ewigkeiten mal den Prototypen gespielt. Das war ursprünglich auch einfach nur eine Kickstarter-Kampagne. Da hatten sie so einen Prototypen veröffentlicht, wo sie halt Teil des ersten Levels aus System Shock 1 eben nachgebaut haben in ihrer neuen Engine. Und Daniel und ich waren halt beide komplett geflasht, wie geil das aussieht. Weil es diese perfekte Atmosphäre von System Shock 1 anfängt in so einem neuen Look, aber nicht einfach nur in so einem kleinen, cleanen, neuen irgendwas Look, sondern was ich Unreal Engine 4 oder wie halt ein modernes Spiel aussieht, sondern sie haben es geschafft, dass es immer so ein bisschen pixelig aussieht, aber total cool. Also, wer sich das nicht vorstellen kann, kann man sich auch irgendwie schwer vorstellen. Guck einfach mal das Let's Play, einfach nur mal rein in unseren Kanal, dann findet ihr nämlich das. Und das Problem war, dass sie da einigermaßen erfolgreich waren mit dieser Kickstarter-Kampagne. Und ursprünglich war der Pitch, das heißt ja auch System Shock Remastered, dass sie das einfach remastern, dass sie halt natürlich das alte Spiel nehmen und dass das Spiel im Prinzip gleich bleibt, in den gleichen Level, aber dass sie halt ein neues Grafikgewand drüber stülpen. Und für diesen Prototypen hat sie das wirklich meiner Meinung nach perfekt. Also es geht nicht besser als das, was sie damals gemacht haben. Und dann haben sie sich gedacht, ja, wir haben jetzt so viel Geld, jetzt machen wir noch ein neues Level. Und die Geschichte machen wir auch noch anders. Und dann erzählen wir noch eine andere Geschichte noch hinterher und dann hier noch Nebenmissionen. Und jetzt machen wir auch noch eine ganz neue Grafik-Engine und, und. Und dann haben sie halt irgendwie zig neue Ideen gehabt, neues Spiel und alles. Und das will alles gar
Es
keiner.
war am Ende
Und sie haben sich.
dann ein Kart-Rennspiel für Nintendo Switch.
Sie haben sich total verzettelt. Das auch gemerkt und verrannt und die Grafik-Engine und das neue Grafikganze sah auch richtig scheiße aus. Es war halt irgendwie eine moderne Engine, die aber nicht wirklich gut aussah und auch den alten Stil gar nicht eingefangen hat und das war eine Katastrophe. Und dann haben sie irgendwann jetzt letztes Jahr, 2019, da den Notaus gedrückt und gemerkt, irgendwie haben wir uns völlig verrannt und haben dann versprochen, dass sie sich eigentlich auf die ursprüngliche Vision zurückbeziehen. Sie machen halt ein Remaster Version von dem originalen System Shock, ohne jetzt da groß was hinzuzufügen. Und sie wollen eigentlich auch wieder zu diesem Look, den sie ursprünglich geplant hatten, zurückgehen. So, nach dieser kleinen Detour ist eigentlich der Plan, also letztes Jahr war es der Plan, dass es eben 2020 erscheint. Da gab es jetzt lange nichts Neues. Ist auch ein bisschen wackelig daher, weil die eben sich so verrannt haben und man weiß überhaupt nicht, wie weit die in der Entwicklung jetzt waren. Aber System Shock 1 ist eines der Spiele, die ich nie gespielt habe. Das war. Damals lief das nicht auf meinem PC. Ich habe System Shock 2 sehr, sehr gerne gespielt, eines der besten Spiele aller Zeiten. Und System Shock 1 ist auch heute das Original sehr sperrig zu spielen. Also es ist nicht so eins, dass man jetzt so leicht nachspielen kann. Das ist ein
Ja.
bisschen, Und deswegen setze ich eigentlich große Hoffnung darauf, dass sie jetzt, nachdem sie sich da die Finger verbrannt haben, sowohl mit der Grafik-Engine als auch vom Gameplay ein gutes System Shock Remastered hinkriegen. Vor allem, da Night Dive eigentlich einen guten Track Record hat mit Remastered. Die haben ja, ich habe das gar nicht im Kopf, aber die haben einige richtig gute Remasters gemacht. Und die auch wirklich dann total gut angekommen sind. Gerade von Fans der alten Spiele, als auch von neuen Spielern, wurde das total gut angenommen. Du googelst anscheinend gerade mal, kannst mal vielleicht dann
Nee,
gleich was
ich
sagen.
mache hier was völlig anderes.
was die für Remasters gemacht haben. Und da haben die gesagt, echt einen guten Black Record. Und deswegen war es so ein bisschen überraschend, dass sie plötzlich dann sich mit System Shock Remastered so verrennen.
Die haben ja mega, also das hier also Re-Releases. Ich muss mal kurz gucken, was hier Night Dive Studios an System Shock Enhanced Edition. Also die haben ja quasi schon mal einen System Shock wieder zurückgebracht.
Genau, ein bisschen enhanced ist sie.
Forsaken Remastered, Blood haben sie zurückgebracht, als Blood Fresh Supply. Und halt, ja gut, das ist System Shock, was dieses Jahr erscheinen soll. Und dann noch 1000 Sachen, also die haben auch
1000 Sachen, glaube ich, gerade durcheinander.
Gereleased.
Ja, vielleicht habe ich auch verwechselt, aber ich dachte, irgendwas hätten die ganz gut gemacht. Naja, das ist auf jeden Fall, bin ich sehr gespannt drauf. Und dann kann ich halt
hast ja dieses Jahr eine doppelte Chance, weil es kann ja sein, wenn das System Shock nicht erscheint, dass dann System Shock 3 kommt, was ja auch parallel noch entsteht.
Das kommt
unter aber, Warren Spector und ja, so.
Aber dass dieses Jahr kommt, bin ich auch, würde ich eher auch
nicht, nicht
erwarten. Man weiß es nicht.
Ja, was ein Spiel hast du noch.
Ein Spiel habe ich noch, was stattdessen wirklich kommt, ziemlich sicher. Und was halt auch auf einem alten Spiel basiert, auch auf einem sensationell guten Spiel, ist Vampire the Masquerade Bloodlines 2.
Ich habe hier gerade, weil Retromax ist morgen, ich habe hier gerade noch Vampire the Masquerade Redemption
rum. Wer hätte gedacht, dass das nochmal kommt? Also es ist ja, das erste Vampire the Masquerade Bloodlines ist so ein gutes Spiel. Es war eins der ersten Source Engine Spiele. Noch vor Half-Life war das eigentlich fertig. Ich glaube, es kam kurz danach raus.
Also Half-Life kam danach. Das war
Half-Life kam kurz danach raus. Ja. Und das war das erste Source Engine Spiel von Troika Software, was aber damals ziemlich Probleme bei der Entwicklung hatte.
Untertreibung des Jahrhunderts.
Das kam halt unglaublich verbuggt raus. Aber hat es schon damals geschafft, obwohl es wirklich, also es ist abgestürzt und konnte es Quests nicht beenden. Es gab richtig ohne Ende richtig so Plotstopper, wo du halt einfach dann nicht in Sackgassen gespielt hast und das Spiel nicht beenden konntest.
Ja.
Und. Also es gab Probleme ohne Ende.
Ja, und vor allem, es wurde dann mit jedem Patch von denen auch noch schlimmer. Also die haben das dann wirklich.
So viele Patches gab es dann auch gar nicht, weil die dann auch ziemlich schnell weg waren. Und trotz dieser ganzen Probleme, schon damals hatte es, also natürlich einerseits so einen schlechten Ruf, weil es eben so verbuggt war und teilweise unspielbar und problematisch, aber man hat sozusagen dieses Kleinod, diesen versteckten Diamanten gesehen, weil das Writing, die Quests, die Geschichte, die Welt sind wirklich, 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 wirklich gut. Das Universum ist eh schon toll, aber auch das Spiel ist einfach in sich ein tolles Spiel.
Das hat auch ein super Rollenspiel einfach. Weil du halt
also,
so
das wird,
frei
ist
auch
bist. Das ist einer der wenigen Spiele, wo der Name Rollenspiel also wirklich fett geschrieben werden muss, weil du wirklich eine Rolle spielst. Und es gibt da verschiedene Clans, in denen die Vampire eben unterteilt sind. Und das Spiel spielt sich unfassbar unterschiedlich, je nachdem, was für ein Clan du spielst. Also es ist wirklich eine komplett andere Entscheidung. Nicht nur so, ja, ich spiele jetzt mal den bösen Shepard und dann bin ich zu jedem mal ein bisschen edgy, den ich treffe. Mhm. Sondern es ist wirklich komplett anders. Die krassesten Beispiele, die mal genannt werden, sind Nosferatu. Das ist so eine Vampirrasse, die, wie man aus dem Film kennt, vielleicht auch äußerlich total entstellt sind und eben kaum noch menschenähnlich. Die, wenn du die spielst, kannst du eigentlich mit 3/4 der Questgeber und so gar nicht reden, weil die einfach sofort wegrennen. Wenn du normal auf der Straße rumläufst, ruft dir die Polizei und rennt schreiend weg. Das heißt, du musst dich irgendwie nur so im Dunkeln bewegen durch die Kanalisation. Du kannst dann manchmal dich verkleiden und mit bestimmten Leuten reden. Und du spielst plötzlich ein ganz anderes Spiel, gerade in so ein Spiel, was halt eigentlich auch viel mit Interaktion mit Menschen zu tun hat. Oder die Malkavians ist eigentlich so eine Rasse oder so ein Clan von irren Vampiren, kann man nicht anders sagen. Die sind völlig durchgedreht. Und das spiegelt sich dann halt in dem Spiel, was auch sehr dialoglastig ist und sehr questlastig, wieder, dass du eigentlich die ganze Zeit einen totalen Scheiß redest und auch die Leute dann entweder mit dir überhaupt nichts anfangen können oder du auf das Gespräch abbrechen. So ein bisschen wie wenn man Idioten in Fallout 1 oder 2 spielt. So
also die Szene, die ja immer wieder genannt wird, wenn du mal Kavianer spielst, ist, dass du dir ja dann dich mit dem Verkehrsschild streiten kannst. Du kannst dann mit ihm reden.
Ja, genau, du hast einen richtigen Dialogbäume mit dem Verkehrsschild. Ja. Oder was auch ganz cool ist, du hast so eine Wohnung, in der du da am Anfang lebst, in Santa Monica. Und dann guckst du auch mal, kannst du Fernsehen, dann gibt es immer so Nachrichten, was mal dir so ein bisschen was über die Spielewelt mitteilt, was irgendwie ganz witzig ist. Auch deine Taten werden dann manchmal vielleicht in den Nachrichten am nächsten Tag besprochen und so. Und als Malkavianer redet halt ständig der Nachrichtenmoderator mit dir. So halt mit dir, so aus dem Fernsehen, sagt ja halt so Sachen. Und für den ist es halt völlig normal für die Malkavianer, weil das halt einfach ein Irrer ist. Aber der kriegt halt dann Informationen, Dialoge und Quests und so aus dem Fernseher, weil er halt da so bekloppt ist. Und das sind halt nur zwei Beispiele, die extremsten, die immer so genannt werden, aber es gibt da so viele coole Sachen. Und das war damals schon klar. Und weil es aber eben so verbuggt rauskam und Troika auch ziemlich schnell weg war und das nicht weiter pflegen konnte, haben das halt Fans auf sich genommen. Und das wird bis heute, das Spiel ist jetzt wie alt? Das ist auch irgendwie jetzt 17 Jahre alt, also keine Ahnung, Anfang der 2000er kam das raus oder Ende der 90er?
Es kam natürlich raus, lieber Martin.
Im Ende der 90er?
Jahre 2004 nee. Kam das raus.
Anfang der 2000er, ja genau.
Ich habe das hier auch noch liegen. Warte mal, ich suche das andere.
Ich habe das hier auch. Und das ist halt, es wird bis heute gepflegt mit Fanpatches. Und da gibt es ein bisschen verschiedene, Linien. Einmal gibt es halt welche, die sich nur darauf beschränken, die Fehler auszubügeln und das spielbar zu machen und sonst alles so zu belassen. Und dann gibt es natürlich aber auch, gerade weil die Entwicklung eben so holprig war, viele Sachen, die unter den Tisch gefallen sind, die eigentlich als Sachen fertig sind im Spiel, aber irgendwie nicht zugänglich sind und so Restoration-mäßig die Quests wieder zugänglich machen und Gebiete und so. Und aber wie gesagt, das ist bis heute gepflegt mit großem Aufwand und diese Fan-Patches sind auch wirklich, wirklich gut. Also das ist heute toll spielbar und ein sensationelles Spiel. Aber es war halt auch einmal durch die Vermarktung, aber auch durch die Probleme bei der Entwicklung kein kommerzieller Erfolg.
Nee.
Damals. Es hat so ein bisschen einfach nur so ein Kritikerliebling und hat so eine kleine, aber feine Fangemeinde. Und deswegen war es sehr überraschend, dass dann plötzlich jetzt Vampire Bloodlines 2 angekündigt wurde letztes Jahr und dann auch relativ schnell jetzt kommen soll. Man weiß
ja, also das war ja ursprünglich, hätte das ja schon 2019 rauskommen sollen, aber es waren alle, die es spielen konnten, also sie haben es auf Messen schon diverse Leute mal spielen lassen, haben gesagt so, ja, schon nett, aber huiuiui, da ist echt noch viel zu tun. Also so die ganzen, das Kampfsystem, was ja auch wieder zum einen Nahkampf und Schusswaffen und so unterstützen soll, das fühlte sich alles irgendwie nicht richtig an und
naja.
Auch sonst, es fühlt sich einfach nicht rund an oder es würde wahrscheinlich wieder genauso dann sein, wie Vampire Bloodlines 1 war, als es rausgekommen ist, nämlich, dass man halt die Community das wieder schön gerade ziehen darf.
Das ist der Plan.
Und dann
das
hat
genauso machen wie damals.
Hat Hardsuit Labs, also die Entwickler, die neuen, halt irgendwann gesagt, okay, Fakt ist, wir nehmen uns jetzt mehr Zeit und jetzt kommt es halt irgendwann in der zweiten Jahreshälfte 2020 und dann haben wir wenigstens noch Zeit. Das finde ich gut. Also das hätte dem Spiel das Genick gebrochen, wenn das jetzt 2019 oder als Anfang des Jahres erschienen wäre.
Ja, also das ist auch, da ist auch die Vorfreude beruht einzig alleine auf dem Vorgänger, weil der halt so gut ist. Und man, das sind halt nicht die gleichen Entwickler. Also ein bisschen Skepsis ist da schon angebracht, finde ich. Das ist halt so nichts, wo wie bei Elden Ring, wo der Name ausreicht und ich sage, okay, das wird was. Sondern ich finde das Universum wahnsinnig faszinierend. Das ist einfach diese World of Darkness, die ist halt wirklich, wirklich cool. Und auch diese ganze Masquerade-Idee ist sensationell gut.
Ja.
Von daher haben die einen guten, was Gutes, worauf sie aufbauen können. Aber wie du eben gesagt hast, das Feedback war durchaus gemischt jetzt zu den Sachen, die man schon sehen konnte. Und von daher ist das, wo ich mich drauf freue, wo ich neugierig bin, aber durchaus mit einer gewissen Skepsis. Mal schauen. Ich könnte mir auch da gut vorstellen, dass es auch vielleicht auch das 2020 auch nicht schafft.
Vielleicht. Warten wir mal ab. Wie hat Miyamoto gesagt, mach dein Spiel fertig. Nein. Das soll es soweit gewesen sein von unserem kleinen Ausblick auf das Spielejahr 2020. Wenn die anderen zwei Nasen nicht zu faul sind, gibt es von denen auch noch eine Folge und hoffentlich suchen sie sich dann nicht exakt die gleichen Spiele wieder raus. Danke euch fürs Zuhören. Das hier gibt es zum einen als Video auf GameTube, als auch als Podcast zum Hören überall, wo es Podcasts gibt. Da würde es uns freuen, wenn ihr uns positiv bewertet und nicht, dann könnt ihr uns vielleicht auch noch gesund patchen, so wie diese andere eingeschworene Community. Gut, schönen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Ciao.